Alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig.
Eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Unser Scheich sind 160.000 Fans.
Wir sind jetzt die Fußballvereine, die neuen Yachten.
Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht, quasi wirklich, wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
Ja, siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, Rudi, das wäre doch eigentlich was für dich.
Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft.
So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?
Du hast woanders einen Helm auf.
Die vier Musketiere des guten Fußballgeschmacks sind wieder zurück. Schöner neuer Fußball. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind wieder alle so in dem Modus und ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber mir geht's so. Weltmeisterschaft haben wir alle drüber diskutiert, manchmal mehr, manchmal weniger. Am Ende hat dann aber doch der echte Fußball wieder überhand genommen und der hat auch die Emotionen ziemlich in alle Richtungen geleitet. Und wir werden heute mal gucken, was wir damit machen. Vorher aber natürlich obligatorisch wie immer die Vorstellungsrunde. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir sind die drei Großen. Und Kai Rippe, ich fange mal bei dir an. Kannst du mir ein Gefühl geben, wie so die ersten Fußballwochen für dich gewesen sind? Waren sie intensiv? Sind sie wie eine WM vorbeigezogen? Bist du emotional am Boden wie ich, wenn es um Werder Bremen geht?
B. Bisher ein Spieltag. Ich habe nichts gesehen. Aber wie fast jeder von uns bin ich natürlich in so einer Fan-WhatsApp-Gruppe drin, wo all meine Werder-Freunde jedes Spiel immer kommentieren. Und das war jetzt, wenn man mit guter Laune reingegangen ist in den Chat und nach 90 Minuten wieder raus, dann, also es ist schon sehr destruktiv. Ja. Kennst du das eigentlich auch, Nico, dass man als Werder-Fan grundsätzlich immer schon sehr destruktiv ist? Es ist ja schon wieder alles scheiße, ne? Also Fritz scheiße, Spieler scheiße, Platz 15. Ich meine, positiv gesehen, wir stehen vorm HSV überm Strich und haben schon Tor geschossen. So könnte man es auch sehen.
Ich habe auch schon einen Screenshot von der Tabelle gemacht, habe gesagt, so würde ich auch Abschluss nehmen. Ansonsten habe ich habe so Situationen, dass ich zum Beispiel, ich war noch nie im neuen Freiburger Fußballstadion. Da wollte ich gerne mal hin. Also mache ich mir so Pläne und überlege, ob ich da hinkomme. Und das habe ich dieses Jahr auch gemacht. Ich konnte es nicht aus verschiedenen Reisesituationen, in denen ich drin stecke. Es wäre so ein Moment gewesen, wo ich 8 Stunden mit der Bahn fahre, um dann nach 20 Minuten schon keinen Bock mehr zu haben und mich wieder frage, warum ich diese ganze Scheiße überhaupt mache. Tommy, ja. Das hast du ja die letzten drei... Achso, Entschuldigung, Kai, wenn du noch einen dazulegen willst.
Ja, ich wollte dich... Also, letzter Satz. Glaubst du eigentlich, das geht allen anderen Fangruppen genauso, dass schon nach einem Spieltag wieder nur Katastrophennachrichten in der Gruppe kursieren? Oder... Können wir ja mal.
Das war meine Überleitung.
Ja, sorry.
Tommy, du hast das ja 3 Jahre lang bei Hertha im Prinzip 34 Spieltage in der Saison durchgemacht. Also 100 Spieltage schlechte Laune. Jetzt müsstest du ja eigentlich auf Wolke 7 schweben, weil die Jugend dich endlich zurück in die Bundesliga bringt. Oder wie waren die ersten Wochen?
Ich habe keine Ahnung, von du redest. Also ich kann mich nicht mehr erinnern, wie es ist zu verlieren. weiß ich nicht. Also ich sag mal so, ich habe jetzt schon mal ein Outreach gestartet für Champions League Finale nächstes Jahr, Tickets, ja, da, weil da sehe ich uns natürlich. Nee, also ich weiß natürlich, worauf du anspielst, ne? 4 Siege, 4 Spiele, auch eindrucksvoll in ihrer Art und Weise. Hertha BSC ist zurück, würde ich sagen.
Ja, ich glaube auch. Und das macht mir ehrlicherweise Sorge für Fußball Deutschland und vor allen Dingen auch für dieses Format. Konstantin, du bist ja mittendrin im Turnus. Hast du also beruflich schon wieder keinen Bock mehr auf Fußball oder Schock gerade richtig? Was sagst du?
Wechselspiel der Gefühle, würde ich fast sagen. Nein, also gestern war ja, wir nehmen ja einen Tag nach dem Deadline-Day auf, war der Deadline-Day und der killt natürlich erstmal alles. Ne? Also da hast du ja die krassesten Entwicklungen, die krassesten Turnarounds und Twists. Bis dahin, dass auch Donald Trumps Lieblingsspieler, Balogun, ja am Ende doch nicht zu Everton geht. Weißt du, da habe ich auch gedacht, dass fast noch sich der US-Präsident einschalten würde dann in der Nacht am Dienstag.
Ja, hat wahrscheinlich irgendwie bestimmt auch sich dazu öffentlich geäußert, ne? Aber du machst schon die Überleitung, wenn du hier, du möchtest nichts über dein privates Fußballleben erzählen, dann werden wir offiziell, denn wir haben ja so ein paar Themen, über die wir auf jeden Fall im Eingang hier sprechen wollen und Deadline Day ist ja eins. Ich weiß nicht, Kai, Tommy, verfolgt ihr das? Also ich bin halt ein bisschen in dieser Werder-Bubble bei den Social-Media-Accounts und bin dann doch schon drin, aber viel von dem anderen Kram, außer die Big Baller, kriege ich nicht mit. Es gibt ja Leute, die setzen sich vor den Fernseher und gucken Deadline Day bei Sky oder so und gucken sich das 24 Stunden lang an.
Ich habe das gestern gemacht. Also ich habe hab mir das nicht proaktiv angeguckt. Das lief so nebenbei im Office. Ich muss leider feststellen, und ich weiß, ich kann es mir nicht erklären bis heute, Florian Plettenberg oder wie wir ihn nennen, Plättigoal, der beschäftigt sich gar nicht mehr mit Hertha. Also wenn ich über einen Transfer von Hertha Bescheid wissen will, muss ich auf die offiziellen Kanäle von Hertha gehen. Das sind so Niederungen, da geht Florian Plettenberg gar nicht mehr rein. Ja, der ist ja jetzt so quasi der Nachfolger von Fabrizio Romano. Das heißt, es wird nur noch auf Englisch getweetet und es geht auch nur noch um Premier League Spieler. Insofern, ich musste mir das selber alles erarbeiten.
Na, das ist natürlich hart.
Ist ein bisschen bitter, ne? Soll ich euch noch meine Schmerzen aus meinem Privatleben erzählen?
Ja, mach das gerne, bis Kai den Ton bei seinem Mikrofon wieder hingekriegt hat, mach du
ja,
mal kurz.
Ja, wir haben wieder gegen irgendwas gestoßen, weißt du, das ist das Problem. Insofern natürlich, Deadline Day heißt dann auch, weißt du, dass man noch 21.30 Uhr oder so auf TikTok irgendwelche Videos hochlädt, die dann noch editet und so weiter und dann irgendwann 1 Uhr nachts ins Bett geht und wahrscheinlich die Nachbarn langsam beschweren, dass man so laut macht. Das ist nochmal
ein Scoop? Konstantin.
Hatte ich einen Scoop dieses Jahr? Also ich war sehr früh mit zwei, drei Bundesligaspielern zumindest, die in die Premier League gegangen sind, dass zum Beispiel Wagnoman off ist zu Hull City. Solche Dinge. Das ist ja,
also warst du da auch so im Studio und hast gesagt, hopp, es ist off, Wagnoman ist off. Ich glaub's ja nicht. Halt, stopp.
nee, ganz sicher nicht. Aber das Interessante ist auch, weißt du, Deadline Day ist auch der einzige Tag im Jahr, in dem anscheinend Leute versuchen, meinen Twitter-Account zu hacken. Weil es gab gestern vielfache Anmeldeversuche und Passwort-Zurückstellen-Versuche bei meinem Twitter-Account. Fand ich sehr beruhigend, um ehrlich zu sein.
Roger Wittmann war das. Ja, genau. Hängst du dann auch am Telefon und rufst dann immer die ganzen Zweitligasportdirektoren an? Oder was macht man dann? Und
das passiert natürlich ja alles per WhatsApp mittlerweile, ne? Das heißt ja auch. Also.
Ja, aber bist du dann jetzt auch Eckigol oder Konstigol?
Nee, tut mir leid, ich versuch's immer noch ein bisschen seriöser. Aber das Witzige ist auch, du kannst auch echt mit diesen Beratern oder so ein bisschen quatschen und viele sind ja dann auch relativ ehrlich und manche sind auch so zwischen den Zeilen ehrlich. Wenn du dann zum Beispiel denen sagst, Glückwunsch zum Transfer zu so und so, obwohl der ist noch gar nicht, Glückwunsch zum Transfer zu Newcastle United und dann schreibt einfach der Berater zurück, ohne es zu bestätigen, danke. Weißt du, alles klar, ist passiert.
Ja, aber das sind ja interessante Insights hier, Konstantin, erzähl mal, wie viel WhatsApp-Chats hast du dann auf an so einem Deadline-Day?
Ah, bestimmt 25, 30. Und es gibt aber immer noch, es gibt immer noch einen WhatsApp-Chat oder zwei sogar mit so befreundeten Co-Trainern, Analysten und so weiter, die dann so ein bisschen im Backroom auch arbeiten an diesen Transfers und die sich dann immer komplett auskotzen, wenn irgendwas nicht geklappt hat oder die sich dann mega abfeiern, wenn dann beispielsweise in Andres von Stuttgart zu Brighton geht und keiner hat's auf der Pfanne gehabt und das ist eigentlich ein mega Deal für 25 Millionen, meine Damen und Herren.
Was übrigens auch, Konstantin, ich gebe dir jetzt einen Pro-Tipp noch für deine zukünftige Karriere, denn es muss ja irgendwann jemand mal Plättigoal ablösen und das wirst du sein. Man muss sich anfreunden mit den Medienabteilungen.
Ja.
Weil die natürlich relativ früh dann schon irgendwelche Begrüßungsvideos drehen und sonst wo und da quatscht immer einer und wenn du die kennst, dann bist du relativ nah dran.
Das ist auch teilweise die Pipeline im Übrigen, also irgendwelche Social Media Abteilungen etc., weil genau. Die haben ja die Clips immer schon mal ready, auch wenn dann vielleicht ein Transfer dann durchfällt, aber die haben schon mal irgendwas zumindest parat, haben schon mal irgendwelche AI-Fotos kreiert mit dann dem neuen Trikot, dem Spieler am neuen Trikot und das sind schon teilweise die Wege, die da genommen werden hier und da. Insofern, ja, da hast du vollkommen
aber
recht.
Ich habe mal eine Frage. Also das klingt jetzt vielleicht naiv, ja, und wahrscheinlich würde sie genauso auf politische Berichterstattung zutreffen. Aber wenn du weißt, ich mache mir jetzt ganz viel Arbeit, um über etwas zu berichten, was in 30 Minuten sowieso offiziell ist, frage ich mich immer so, wofür der ganze Aufwand? Also weißt du, nur dafür, dass du der Erste bist sozusagen. Klar, ich verstehe schon die Aufmerksamkeitsökonomie, aber so von der Idee her denke ich mir so, wartet doch einfach alle, dann hast du es in einer halben Stunde Twitter-Zeit oder Instagram-Zeit der offizielle Kanal. Dann ist die Nummer auch durch.
Ich finde dass es eher so ein bisschen Gamification ist und dass es eigentlich so ein Spiel ist. Deshalb, viele spielen das ja auch nur so ein paar Tage im Jahr mit. Es gibt manche, die machen das ganze Jahr, das ist dann ein bisschen crazier. Da musst du auch gut beisammen sein, 24 Stunden am Tag wach zu sein de facto. Aber ansonsten ist es auch so ein bisschen in Game, online, wer hat was als erstes, wer ist irgendwo dran. Wann war ich das erste Mal in den britischen Medien präsent? Das war vor einigen Jahren, als Thomas Tuchel zu Chelsea gegangen ist, als ich das schon 2 Wochen vorher wusste.
Ja, das ist ja der Scoop deines Lebens, mein Freund.
Naja, so ist es eben. Ja, aber jetzt geht's nach Deadline Day geht's wieder zurück zur seriösen Arbeit. Also,
so.
Ja, schöner neuer Fußball zum Beispiel, seriöse Arbeit.
Genau, wo bist du denn, Nico? Also das interessiert ja die Community auch.
Ich glaube, das ist, möchte ich, also, doch, nee, ich bin sehr glücklich darüber, wo ich bin. Aber das, was ich drumherum gerade erlebe, ist, glaube ich, das Dümmste, was ich seit Jahren gemacht habe. Ich bin in Essen und das ist eine Geschichte, die ich euch mal erzählen würde, weil, pass mal auf, ihr seid jetzt ein bisschen mein Versuchskaninchen. Ich versuche euch jetzt mal davon zu überzeugen, dass das, wo ich hier bin und das, was hier passiert, wirklich euer Fußballherz trifft und deshalb etwas ist, was ihr ab sofort mit allen euren möglichen Ressourcen unterstützen werdet. Supporten und unterstützen. Also, ich bin in Essen. Hier findet seit letzten Freitag die Kleinfeld-Fußball-Weltmeisterschaft statt, die sogenannte Soccer-WM mit A. 48 Nationen spielen hier seit Freitag ihre Spiele in 3 Brackets von morgens um 9 und ich sitze hier gerade und also ich sitze im Hotel und gucke direkt auf den Platz und die Musik geht los und gleich spielen. Ich glaube, das sind die Inder, Indien gegen irgendjemand anders. Aus aller Welt sind die hier zusammengekommen und spielen den Weltmeister. Aus Sonntag ist Finale. Und 3, 4, 5 Sachen dazu. Das erste ist Deutschland dieses Jahr wirklich auch ganz gut.
Spielt da irgendwie sehr gut mit?
Ja, das ist in Deutschland sehr gut. Max Kruse ist im Kader und spielt mit. Letztes Mal war bei der WM im Oman, wo ich das erste Mal dabei war, war Christoph Kramer dabei. Es gibt auch so lustige Anekdoten. Patrick Helmes guckt zu und dann quatscht du mit dem und dann ist irgendwann, ja, nächstes Mal bin ich mit dabei. Also mal gucken, ob bei der nächsten Europameisterschaft der nächste dabei ist. Das gibt auch einen Grund und ich würde das Thema wird groß, deswegen müsst ihr mich immer unterbrechen, wenn ich zu viel quatsche. Die WM ist insofern aber auch ziemlich geil, weil hier verrückteste Geschichten passieren. Wie gesagt, hier ist Indien dabei, Brasilien, alle Nationen aus wirklich der ganzen Welt. Afghanistan wollte auch dabei sein, hat aber Einreiseprobleme gekriegt. Und konnte mit der Mannschaft nicht ins Land, was dazu geführt hat, dass am Mangal-Döner in Essen der Afghane, der den Laden macht, halt kurzerhalb geklärt hat, ja warte, dann stelle ich eine afghanische Nationalmannschaft zusammen. Und die ist noch im Rennen. Die sind noch mit 3 Punkten, können noch heute spielen, die können heute noch in die nächste Runde einziehen. Was das Besondere an Soccer ist, es ist der berühmte Kleinfeldfußball, den ihr alle schon in eurem Leben gespielt habt. Ne? Also ich glaube, jeder von euch, mal ganz ehrlich, ihr alle habt doch in diesen Hallen gespielt, oder?
Aber sag mal die Infrastruktur, Bande, ja, nein, wie viel Mann auf dem Feld, also wie lange wird
gespielt? Beantworte mir doch erstmal meine Frage.
Sonderrageln?
Ja, hast du gezockt? Hast du gezockt?
Ja, sicher.
Ja, ich spiele immer noch Kleinfeldfußball.
Also ja, du warst ja Liga. 3 von 4 Leute sind ja hier noch aktive Fußballer, Herr Beckspin.
Ja, genau. Ja, ich weiß auch warum. Ich habe gestern versucht, immer aufs Tor zu schießen. Ich weiß, warum ich das nicht mehr mache. Er hat vorne und hinten gezogen, der Muskel. Aber ja, genau das. Und das ist der entscheidende Punkt, weil auch 3 von 4 da draußen das wahrscheinlich gerne und regelmäßig machen. Hier ist es ohne Bande, 5 Feldspieler, plus ein paar kleine Regeln, aber im Prinzip das ist das. Und fliegender Torwart, und darf ja auch ein paar Sachen nicht. Und wir sind ja alle, und haben wir ja schon einmal darüber gesprochen, über Icon League, Baller League, Kings League, die ja auch alle in einer gewissen unterschiedlichen Variante diesen Fußball für sich entdeckt haben. Icon League ja mit Bande, Baller League ohne. Fakt ist aber, das gibt es alles schon seit 100.000 Jahren. Und es gibt ein paar Punkte, die mich daran nerven. Es ist nicht institutionalisiert, also der DFB unterstützt Futsal, aber nicht Kleinfeldfußball, als was finde ich Breitensport seine Mutter hier. Und auf der anderen Seite haben, und das ist irgendwie auch vielleicht auch ganz interessant, ich weiß nicht, ob ihr vorher wusstet, dass es eine Kleinfeldfußball-Nationalmannschaft gibt, aber ihr wusstet irgendwann relativ schnell, weil es auch euer Job ist, dass es diese ganzen Teams in diesen Ligen gibt. Jetzt besteht diese Mannschaft da unten ausschließlich aus Spielern aus ehemals allen 3, jetzt 2 Ligen. Das heißt, von einem Start, wo das früher dieser Kleinfeld-Fußballverband aus der Uniliga in Göttingen entwachsen ist und dort halt Studenten miteinander gezockt haben und das auch jahrelang der Kern der Fußballnationalmannschaft war, spielen jetzt auf einmal hier Kodra, spielt bei Albanien, der Cikic ist hier bei der deutschen Nationalmannschaft dabei, spielt hier das Who is Who des Kleinfeld-Fußballs für seine Nation bei diesem Turnier mit. Und ich sag euch, der letzte Punkt, dann könnt ihr mal was dazu sagen. Das Geile daran ist, ich saß da gestern unten und habe Ukraine gegen Georgien und Brasilien, USA geguckt. Die Intensität, wie die das machen, wie diese Truppen aufgestellt sind, wo die herkommen, welche Geschichten die haben, das ist alles noch so herrlich ehrlich, weil das ist kein Big Business. Die fahren hier alle her, machen das alle auf alle Kosten, versuchen mit ein paar Sponsoren zu regeln, dass sie das hinkriegen. Selbst das komplette Turnier ist durch Christoph Köchi, dem Kleinfeldfußball-Präsidenten und mittlerweile auch Weltverbandspräsidenten, das wird getragen von Menschen, die einfach aus einer absoluten intrinsischen Motivation einfach wollen, dass wir Kleinfeldfußball spielen können. Und dann haben die einfach ein fucking Stadion auf dem Kennedyplatz in der Mitte von Essen gestellt. Und jetzt spielen wir hier noch bis Sonntag eine Weltmeisterschaft. Und mein Herz geht hier jeden Tag auf. Und ich bin nur deshalb hierher und opfere die ganze Woche, weil ich es einfach so geil finde, dabei zu sein. Wo seid ihr? Warum seid ihr nicht?
Kann man das irgendwo streamen oder quasi gucken?
Ja, das du kannst ja es bei YouTube gucken, du kannst es bei Twitch gucken und die Deutschlandspiele bei Sport1.
Immer über die SOCA-Kanäle, also S-O-C-A.
S-O-C-C-A.
Ah, C-C-A, okay.
Ja, genau. Beantworte nicht die Frage, Kai, warum bist du nicht mit all deinen Marken und deinen Sponsoren hier und machst den Kleinfeldfußball, die Nationalmannschaft groß?
Woran hat's? Die ehrliche Antwort ist, dass wahrscheinlich ist die Reichweite zu gering und vielleicht ist es auch noch nicht bekannt genug, dass es diese Option gibt, aber ich glaube, dass uns noch keine Marke angesprochen hat, was kann ich da machen? Und fairerweise sind wir ja auch nicht mandatiert, irgendwie es proaktiv in die Welt herauszutragen. So viel gehört ja auch zur
Wahrheit. Jetzt schon. Ich glaube ja, und da muss man natürlich jetzt ein bisschen aufpassen, dass man in der Gesamtwahrnehmung nicht wirkt wie das Resultat aus Icon League und Baller League. Wir machen jetzt eine Weltmeisterschaft, sondern dass wir ja eigentlich hier bei etwas sind, was es schon viel länger gibt und was viel nativer eigentlich im Breitensport schon existent ist. Denn du hast zwar gesagt, der DFB unterstützt das nicht, im echten Leben natürlich schon. Ja, also ich spiele Kleinfeld, das hast du vor allem bei diesen Freizeitligen, bei diesen Ü30, Ü40-Ligen, ne, da wird ja immer Kleinfeld gespielt und das ist schon auch ein DFB-Thema, beziehungsweise dann vom jeweiligen Landesverband. Also das gibt's ja und das ist vermutlich auch der meistgespielte Fußball in Deutschland, weiß nicht, These? Nee, oder sicher. Zumindest einer der meistgespielten Fußball in Deutschland. Insofern kann man da total relaten. Ich bin tatsächlich aber auch nur über Instagram darauf aufmerksam geworden, weil die lebende Legende Kevin Prince Boateng offensichtlich Trainer von Australien ist, wenn ich das richtig sehe. Ganz natürlicher Fit, hätte ich auch selber drauf kommen können. Spricht übrigens hervorragendes Englisch, das habe ich jetzt so auch nicht erwartet, habe ich in so ein paar Clips gesehen. Also Social Media mäßig machen die einiges richtig. Ich glaube, man muss halt aufpassen. Weil der Gag, wenn du jetzt, du hast vorhin einen Steven Kodra angesprochen, ne, der ja ein bisschen aus diesen Kleinfeldligen als Star hervorgegangen ist. Der Gag ist, glaube ich, schon auch, ich will dort halt nicht nur so Ex-Spieler sehen, ich will dort eigentlich keine Max Kruses sehen, ich will dort so einen Martin Wienermann aus der Oberliga Hessen Süd sehen, weißt du, den keiner kannte, der plötzlich alles zerbombt. So Leute will ich dann da sehen. Ja, so, ne? Also so ein bisschen, wie hieß der andere da? In der Baller League, der auch irgendwie immer alles, naja, ist ja auch egal. Ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen, dass es nicht zur Baller League 2.0 wird. Und wenn man das hinbekommt, dann hätte ich da auch richtig Bock drauf.
Aber kannst du nochmal sagen, Nico, ist das ein Endturnier oder gibt's Qualis oder gibt's auch eine Kleinfeldliga in dem Sinne, was von denselben Leuten organisiert wird?
Es gibt noch die klassische Uniliga, die an den Universitäten in Deutschland gespielt wird, die ja quasi so ein bisschen wie der Unterbau ist von dem, was dann in den großen Icon und League stattgefunden hat. Ich finde das total, da würde ich auf jeden Fall auch klar gegen wehren, Tommy, was du sagst, dass es darf nicht zur Baller League 2 werden, das ist null. Das ist ein kleines Team, das hier sowas aufstellt. Hier ist null. Hier ist kein große, also es gibt eine Markenpräsenz durch ein paar Marken, die das supporten. Aber der Ansatz ist halt ein total anderer. Der kommt voll aus dem Fußball heraus. Der kommt, voll aus der Liebe für diesen Kleinfeldfußball. Die Inszenierung wird natürlich versucht, größtmöglich darzustellen, was ganz interessant ist. Es gibt Creator, die hier vor Ort sind. Natürlich haben sie auch das gemacht. Da es um die Weltmeisterschaft geht und Kai, bei 48 Nationen es keine Qualifikationsturniere gibt, sondern wenn der Südsudan es hinkriegt, eine Truppe zusammenzustellen, dann herzlich willkommen, dann könnt ihr euch für die Weltmeisterschaft anmelden. Deswegen auch 48 Teams hier. Ist ja ein Wahnsinn, ne? Also was hier auch los ist jeden Tag und so in den ganzen Tribünen voll mit verschiedensten Nationen. Da muss ich auch noch gleich was zu sagen. Aber die Follower, die sie zusammengesammelt haben, haben sie mir erzählt, die haben hier Creator mit 100 Millionen Followern akkumuliert und die kommen wirklich aus der ganzen Welt. Da sind so Brasilianer, Engländer, Australier, überall kommen die her und das sind Fußball-Creator in ihren Nationen und in ihren Ländern und in ihren Märkten und die kommen alle hierher und das Feedback, das ergibt, ist total lustig. Die haben alle das würde euch auch triggern. Einfach, weil du merkst, das ist echter Fußball. Also das alles ist echt, weil es fühlt sich ganz nah an. Hier, keine Ahnung, die Spieler von Indonesien, das ist Niveau Kreisklasse C in weiß ich nicht, irgendwo Hamburg Süd oder so. Und auf der anderen Seite dann Max Kruse oder andere Zocker, also die Brasilianer zum Beispiel gegen die Amerikaner gestern. Alter Schwede, war da ein Tempo drin. Und was die gezockt haben, das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und trotzdem alle nicht immer nur auf der Suche nach den Stern und ein schönes Produkt zu machen, sondern es geht um den Fußball. Und das ist das, was mich hier ehrlicherweise auch so antreibt und warum ich so viel Liebe dafür habe und immer versuche, irgendwo zu helfen und Sichtbarkeit zu schaffen. Und es braucht Multiplikatoren und es braucht richtige Entscheider. Und da gucke ich hier in die Runde bei euch dreien an meiner Seite hier, die mithelfen müssen, damit man das ein bisschen mehr sieht und ein bisschen mehr mitkriegt und eine Marke hier hinbringt, dass die auch da reingeht und wir nicht immer nur über Reichweite reden, sondern auch darüber, dass Kleinfeldfußball, das ist eigentlich ja das ehrliche Groundwork von Fußball weltweit.
Du könntest natürlich schaffen, ich glaube, das wäre ganz geil, wenn du es als Plattform so etablierst, dass die Leute so ein bisschen so, also dass man da hingeht, jetzt mal unabhängig vom Fußball, ne, weil man einfach zelebriert, dass es wieder echt ist und so, dass so ein bisschen so Dart-Stimmung, weißt du, dass einfach so ein paar Engländer kommen und Poster hochhalten und geil, wir fahren da essen und ne, also das, da gibt's schon auch Potenzial, glaube ich. Ich hätte da schon auch Bock drauf. Das könntest du vermutlich auch noch größer aufziehen. Einziges Problem, da würde ich direkt als Markenmensch reingehen, dieser Name. Soccer, sorry. Aber da fangen wir gar nicht erst mit an. Das heißt nicht Soccer. Und mit A erst recht nicht. Also da müssen wir nochmal ran.
Das ist übrigens auch eine lustige Story gewesen, weil das Deutschland gegen Tschechien Spiel lief hier am Sonntag auf Sport 1, direkt nach dem Football. Weil wir hatten Football in Oberhausen und dann danach lief das. Wobei, ich glaube, irgendwie hat leichte Überschneidung stattgefunden. Wir waren dann relativ schnell raus beim Football in Oberhausen. Was auch ein cooles Spiel war, muss man sagen. Aber da hat auch der leitende Redakteur mir dreimal aufs Ohr gesagt, ja, wir haben im Anschluss übrigens Soccer. Und ich habe dreimal, oder auch mein Co-Kommentator hat dreimal verstanden, Soccer. Und dann habe ich gesagt, das ist doch, Soccer läuft doch gar nicht und so. Also es war, weißt du, das ist immer noch, da gab es so minimale Verwirrung. Insofern, ich glaube, der Name muss geändert werden. Aber ansonsten finde ich es auch cool. Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob es so ist, aber so ein bisschen das Border League, Ike League ist ja leicht im Abflauen jetzt, zumindest rein von der Wahrnehmung her, in Deutschland.
2 von 3 liegen weg. Steile These, Herr Eckner.
Ich wollte mich noch zurückhaltend äußern hier an der Stelle.
Warte, Konstantin, es wird Ihnen präsentiert, die steile These von Konstantin Eckner.
Hot Take mit heißem Kaffee am Morgen. Insofern natürlich gibt es auch eine neue Lücke. Und vielleicht kann man ja auch aus natürlich den guten Dingen, die zum Beispiel Baller und Icon gemacht haben, lernen. Aber vielleicht kann man auch natürlich aus den nicht so guten Dingen ein bisschen lernen, sich dadurch ein bisschen absetzen. Weil natürlich der krasse Fokus auf so, ey, wir haben ganz viele prominente Ex-Spieler dabei, was jetzt auch Tommy gesagt hat, ist ja so ein Thema, was vielleicht nicht unbedingt jetzt bei etwas mehr so bodenständigen, etwas mehr nach Bratwurst riechenden Kleinfeld-Weltmeisterschaft der Fall sein sollte.
Wisst ihr, was hier so geil ist? Es sind da 48 Nationen und wir sind in Essen. Und wir alle, die mal in NRW gewesen sind, wissen, das ist Schmelztiegel. Hier sind auch 48 Nationen in der Gesellschaft vertreten. Was dazu führt, dass, das war total lustig, gestern Morgen um 9 Uhr Usbekistan zum dritten Gruppenspiel hier angetreten ist. Und ich davon geweckt wurde quasi, also hier Fenster auf und ich war hier noch am Basteln. Und auf einmal geht's hier um 8 Uhr los und ein Lärm, weil hier 100 Usbeken mit Trompen und Trompeten und Fahnen halt das Stadion übernommen haben in ihrem Segment. Die haben, by the way, 3 Gruppenspiele, 1:44 Tore. Und das ändert nichts daran, dass die usbekischen Fans hier halt einfach morgens um 8 Uhr in Essen Rambazamba machen. Dann ganz kurz, Konstantin, dann kommen die Polen, dann kommen hier 500 Polen. Gestern die Ukrainer. Da kriegst du richtig auch ein Gefühl von, okay, Alter, guck in die Fanränge, da sind nur Frauen und Kinder, die mit zu Hunderten mit Ukraine-Flaggen diesen diesem Kader von 12 ukrainischen Fußballspielern supporten, von denen wir wissen, dass sie entweder mittlerweile in Tschechien leben, weil sie ihren Dienst getan haben, oder in der Ukraine nur gerade ein bisschen Urlaub kriegen, damit sie hierher dürfen, um dann wieder zurückzugehen, damit sie ganz normal in ihren Städten leben, um den Alltag abzubekommen. Das sind die Geschichten, die mich auch ehrlicherweise immer fertig machen. Und aber auch ich die liebe, weil hier nochmal 48 Nationen und bestimmt 30 davon sind hier mit einer mindestens stabilen Fangruppe vertreten. Georgien gestern gegen Ukraine, einfach hier die komplette Nordhaupttribüne gefackelt. So, das ist echt.
Wie ist denn das? Haben die alle ihre eigenen Trikots? Zieht da jeder ein T-Shirt an oder haben die so richtige Trikots?
Alle hochoffiziell, du kannst Trikots kaufen von allen. Also das muss dann jeder Verband individuell machen und sowas alles. Aber du kannst überall Trikots erwerben. Die sind so an dieser Stufe, die machen alles so professionell, wie sie können mit den Möglichkeiten, die sie haben. Und zum Beispiel Deutschland
das riecht doch nach einem Ausrüsterdeal.
Deutschland ist, was das angeht, richtig krass, weil die ein wahnsinniges Team haben. Also auch und der Staff drumherum. Aber das ist kein Staff, der jetzt hier kommt, weil sie einen Job machen und ganz viel Geld damit verdienen wollen, sondern gehen alle die extra Meile. Und auch ehrlicherweise, dass ich hierher gefahren bin, also ich kriege hier ein bisschen
das Hotel. Das ist ja der letzte Indikator dafür, dass irgendwo
Potenzial. Wenn Nico wächst, halt die Klappe, so mache ich das nicht. Aber ich habe die komplette Woche, das ganze Jahr geblockt, weil ich hier einfach dabei sein möchte. Und das hat mich vor viele Probleme gestellt, die ich euch privat schon erzählt habe und auch ganz viel dummen Scheiß. Aber ich mache es einfach für die Sache, weil es einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Und ich frage mich nochmal, warum seid ihr nicht hier, ihr drei?
Ich wusste gar nicht, dass das stattfindet. Also, ja. Du redest ja auch nicht mehr mit uns, Nico, und sagst uns nicht mehr Bescheid.
Aber ich immer gedacht habe, ihr seid eh nicht dafür empfänglich. Also,
darf ich noch ganz kurz einen Shoutout geben zu den usbekischen Fans generell, weil du hast sie gerade erwähnt. Weil da habe ich bei der Weltmeisterschaft auch meine Erlebnisse gemacht und ich muss sagen, die sind ja hervorragend. Wir standen nämlich alle am John F. Kennedy Airport. Ich hatte eigentlich noch einen Termin, eine BBC-Live-Schalte, die ja nicht stattgefunden hat, weil vor mir 100 Usbeken waren, die alle durch die Einzelkontrolle mussten, weil natürlich die USA. Hat dann dazu geführt, dass ich den Termin absagen musste und bin dann einfach danach mit vielen usbekischen Fußballfans einen trinken gegangen. Ist ja eine hervorragende Fußballkultur, habe ich dann gemerkt. Also auch eine Trinkkultur anscheinend, aber eine hervorragende Fußballkultur, weil du gerade Usbekistan erwähnt hast. Also mein WM-Erlebnis am JFK Airport mit denen war super. Obwohl natürlich es dazu geführt hat, dass ich wichtige TV-Schalte nicht machen konnte, aber das war nicht deren Schuld, das war die Schuld der USA. Also sehr, sehr schön zu hören, dass auch zum Beispiel die Usbeken, Ukrainer und so weiter vertreten sind, weil die zelebrieren Fußball auch eine ganz geile Art und Weise.
Das geht durch alle Nationen. Die Belgier haben gestern unglücklich verloren, was dazu geführt hat, dass die Türken auf einmal mit einem hohen Sieg gegen den Irak noch hätten weiterziehen können, mussten 7 Tore Unterschied machen. Und kannst dir mal vorstellen, was hier los gewesen ist, als die Türken dann das 7. Tor Unterschied geschossen haben, hier in diesem kleinen süßen Stadion, und das dann geschafft haben. Und welche Aufregung und Emotionen dann irgendwann zwischen Türkei und Irak hier auf dem Kleinfeldfußballplatz, auf dem Kennedyplatz in Essen passiert sind.
Das ist schon Eintritt, Nico? Sag mal, muss man da Eintritt zahlen?
Ja, also die letzten Jahre nicht. Um auch die Finanzierung so ein bisschen zu sichern, haben sie es dieses Jahr so in 3 Brackets gebaut, so früh, Nachmittag, Abend. Dann 10er kostet das, dann konntest du 3 Spiele gucken.
Das hören ja relativ viele Leute aus Essen. Nico, wo müssen die denn hin? Wir strahlen ja wahrscheinlich relativ zeitnah aus. Dann haben die Kennedyplatz.
Genau in der Mitte. Das ist wirklich krass. Bahnhof 2 Minuten hier entfernt. Aber ich nochmal, die Leute da draußen, cool, wenn ihr kommt. Jungs, Sonntag ist Finale. Wenn ich einen davon, wenn ich nur einen von euch am Sonntag hier sehe, dann weiß ich, dass das echte Freundschaft hier ist.
Wann ist das Finale?
Sehr gut.
Welche Uhrzeit?
20 Uhr.
Ah, okay.
Oh, das ist so eine gute Zeit. Da könnte ich ja noch zu Hertha gegen Magdeburg gehen und dann direkt nach Essen fahren.
Und weißt du, was ich am Samstag gemacht habe? Ich war am Samstag auf dem Klassentreffen-Festival, Hip-Hop-Festival in Berlin, und bin 22 Uhr, eher Mitternacht dann los, und bin direkt nach Essen gefahren, damit ich morgens rechtzeitig hier bin fürs erste Spiel.
Aber war das gut? Hast du Kreuzfeld gesehen?
Und Jakob.
Ja, ach was. Aber hast du die gesehen?
Ja, klar.
Das ist immer noch ein Stachel in meinem Herzen, dass die mir live fehlen. Das ist
ja, und wir haben, und dann, ganz kurz, Tommy, ich weiß, schnell weg davon, aber Federhandschuh live mit Kreuzfeldt Jakob und Kool Savas, alle drei gemeinsam auf der Bühne.
Alles gut.
Und noch. Nee, nicht weg davon. Ich wollte dazu auch was erzählen. Meine lieben Kollegen, ich hatte ja am 1. Juli, so wie Lady Di und Pamela Anderson, Geburtstag. Und da haben meine Kollegen mir zum Geburtstag 2 Tickets für eben das Klassentreffen geschickt. Ne? Das tolle Konzert, von dem Lukas gerade erzählt. Festival, muss man ja sagen. Lukas, sage ich, Nico. Und was ist passiert? Sie wollten es mir von der Firma aus schenken. Und dann musste ich diese Rechnung freigeben und habe gesagt, Leute, das ist doch viel zu teuer, das könnt ihr mir doch nicht schenken von der Firma aus. Und dann musste ich mein eigenes Geburtstagsgeschenk absagen und bin deswegen nicht da gewesen. Ich hatte dann auch ein bisschen terminische Probleme, aber ich wäre eigentlich auch sehr gerne da gewesen, vor allem am zweiten Tag, weil ich nämlich seit 100.000 Jahren Samy Deluxe nicht mehr live gesehen habe und ich natürlich so der Held meiner Jugend war, zusammen mit Savas. Ich wäre auch sehr gerne da gewesen.
Hätten wir uns das sind die gesehen. Momente, wo ich mich frage, warum du nicht mit mir einfach mal redest, weil mach ja, mit beim Gewinnspiel und gewinn Tickets bei Nico Backspin.
Hab das nicht mitbekommen, dass du was mit der Hip-Hop-Szene zu tun hast.
Mit Hip-Hop zu tun hast, naja, genau. Ich merke schon, wir haben hier Kommunikationsprobleme an der Stelle.
Ja, das ist vielleicht die Ambivalenz dieses Podcasts. So, während du in Essen am Groundwork des Fußballs bist, ist ja Tommy auch an den Schalthebeln der Macht gewesen in der Nähe des Sportbild Awards. Das müssen wir ja auch noch beleuchten.
Also erstmal Kai
Hüppe. Ey, wie ich hier heute die Brücken baue, das ist ja so krass.
Mir wird hier
immer die Brückenkompetenz abgesprochen, aber heute bin ich mal Kai Backspin. Also.
Boah, was für eine schäbige Brücke, Nico.
aber Tommy, habe ich mich auch schon gefragt bei den Wöhnen, haben wir dich an den bösen Fußball verloren? Ist Kai ab jetzt der Vertreter der Fans hier?
Also ich habe mir natürlich, ich stand da kurz vor der Wahl, ob ich nochmal kurz zu Zara gehe, mir eine blaue Chino und weiße Sneaker hole, um bei diesem Network-Event auch einzublenden, wie man sagen würde. Nee, also ich war tatsächlich ja gar nicht beim Sportbild Award, sondern anlässlich des Sportbild Award gab es ein Netzwerktreffen, ja, von Fußballfunktionären, von die Zentrale der Macht quasi. Und was wäre das für eine Zentrale der Macht, wenn ich nicht da gewesen wäre? Insofern war ich natürlich auch eingeladen, konnte ein bisschen Smalltalken, habe mit Jonas Bold noch ein paar Transfers fix gemacht, bei einem Gin Tonic an der Bar, den neuen Co-Trainer Innovation und Strategie, Marc Kosicke, natürlich auch kennengelernt und getroffen. Wir sind jetzt natürlich beste Freunde, so wie ich es auch mit Björn Gulden bin nach einem Treffen. Das ist aber mein großer Vorteil. Ne? Ich bin ja, wenn ich jemanden nur 2 Sekunden treffe, direkt bester Freund mit denen. Das kennzeichnet sich vor allem dadurch, dass ich danach nie wieder was von ihnen höre. So ehrlich will ich auch sein. Aber es war ein schönes Cluster. Heribert Bruchhagen, Michael Preetz, Bruno Labbadia, der schöne Bruno.
Das andere Klassentreffen war das. Wahnsinn.
Absolut. Also da war alles, was Rang und Namen hatte. Ja, bei Michael Preetz habe ich kurz gezuckt, ob ich hingehe. Da hätte ich die ein oder andere Frage gehabt. Habe ich dann aber
und
gelassen.
Ihm direkt eine Schalle oder was?
Nee, also gerade bei Michael Preetz muss man sagen, in der Retrospektive ja gar nicht so schlecht, wie wir damals dachten.
Das ist wie mit Ronald Reagan als US-Präsident, ne?
So ein bisschen wie Sepp Blatter, wollte ich auch.
Genau, kann ich Sepp Blatter nochmal sehen? Kann ich Frauke Petri nochmal sehen?
So. Genau. Ganz genau.
Ey, übrigens, kurzer Exkurs, habt ihr von diesem bodenlosen Zeitartikel eigentlich mitbekommen? Kann Hertha BSC die Demokratie retten?
Ja.
Also die folgende These. Der Zeitredakteur, weil ich sag bewusst Redakteur, denn ein Journalist kann es ja nicht gewesen sein, hatte folgende These. Wenn am Sonntag 10.000 bis 15.000 Magdeburger nach Berlin fahren, dann können sie ja nicht die AfD wählen, denn folgendes, Briefwahl, das haben sie ja quasi systemisch was dagegen, weil das ist ja alles Wahlbetrug. Und wenn sie schon morgens um 8 losfahren müssen, werden sie sicherlich nicht vorher zur Wahlurne gehen. Folgende Prämisse, Magdeburger Fans natürlich alles Rechte. Ja, also völlig haltlos. Ja, also du hast tatsächlich festgestellt, dieser Redakteur war noch nie in der Magdeburger Kurve. Ja, also ich bin jetzt auch kein Magdeburg-Fan, aber die sind jetzt wirklich keine rechte Fanszene. Und das war tatsächlich die These. Da dachte ich mir so, ist das jetzt schon? Ja, am 4. Spieltag, der dümmste Take der Saison, ja, also sowas zu schreiben und dann zu denken, dann sitzt du in so einer Runde und sagst, weißt du was, das veröffentlichen wir so. Das machen wir, das ist eine gute Idee. Also Wahnsinn, wirklich nochmal Shoutout an den lieben Herrn, das war wirklich sehr, sehr dumm.
Update, England führt 2-0 gegen Indien nach 8 Minuten.
Okay, zurück zur AfD. Aber das haben wir echt Leute geschickt und also ich bin manchmal nicht sicher, ob auch manche Redakteure wissen, also jetzt mal abgesehen davon, dass die These komplett hanebüchen ist und natürlich Briefwahl und whatever, aber auch gleichzeitig wissen eigentlich manchmal Redakteure, gerade in der aktuell etwas angespannten Lage, wir wollen jetzt nicht ein Politik-Podcast werden, dass man mit solchen Artikeln eher noch dazu beiträgt, dass man Leute in Richtung AfD drängt. Also ich sag's nur mal, also meine Zeit online wird schon gelesen natürlich. Ich weiß nicht, wer dann am Ende sagt, ja, das ist eine gute Idee, das sollten wir auf alle Fälle so bringen. Das wird auch gar nicht nach hinten losgehen, abgesehen davon, dass das mathematisch komplett Quatsch ist.
Ich glaube, die Zeit hat einfach das Prinzip des Ragebaits entdeckt, so 15 Jahre später.
2026.
Hat sie gedacht, na gut, das probieren wir jetzt auch mal. Und da zumindest die guten Neuigkeiten, liebe Zeit, das ist euch gelungen. Also das habt ihr direkt gemastert, diesen Skill. Aber ist ja auch egal. Also genau, ich war im Zentrum der Macht, bin dann zum eleganten Teil wieder zurück nach Hause, nach Berlin gefahren tatsächlich, weil, und da seht ihr mal, was ich für diese Branche opfere, meine Frau hatte Geburtstag an dem Tag. Die war natürlich begeistert, als ich gesagt habe, ich fahre mal kurz nach Hamburg und komme dann abends wieder zurück. Ist aber alles gut zwischen uns, danke, dass ihr fragt. Wir haben dann abends noch einen schönen Abend miteinander verbracht und Sushi gegessen, das war auch schön. So. Zentrum der Macht haben wir abgehakt. Nico, was machen wir als nächstes? Herr Brückenbauer, Herr Pontifex?
Hallo. Ich bin hier raus. Wenn hier einer die Brücken baut, dann ist das Kai Rippe. Und die muss er sich, glaube ich, selber bauen.
Kai, wir machen jetzt ein Quiz.
Ach genau, Kai, hast du zufällig ein Quiz dabei?
Kai?
Ja, das wär's doch.
Ich habe gerade überlegt, ob wir das aus Timegründen schieben, aber also wir können das eigentlich noch machen. Wir können auch einfach die Thesen knicken. Ne? Wir machen die einfachen Sachen heute, weil wir sind doch einfache Typen.
Wir haben noch genug Dinge zu besprechen.
Wir machen jetzt ein Quiz und dann machen wir noch entspannt danach jeder eine Hypothese zur neuen Saison. Aber erstmal Quiz.
So machen wir es.
Genau. Ich hab die erste Quizfrage, bevor du losgehst.
Ja, bitte.
Warum trägt Kai Rippe ein Inter-Miami Polo-Shirt? Das würde mich mal interessieren.
Das ist ganz normal Business.
Ja,
das ist ganz nichts normal. Anderes.
Er ist doch sehr up to date, auch was Inter Miami betrifft.
Ja, ich habe das tatsächlich von Inter Miami geschenkt bekommen. Und soll ich jetzt
von Messi persönlich
ein bisschen flexen in Miami? Ja.
Aber immer hier einen auf Nico International machen, ne? Kai Rippe ist der genau. Hier die Meilen sammelt. Bist wahrscheinlich auch Business rübergeflogen, ne?
Ja, leider nicht. Ich glaube, ich habe die Story schon mal erzählt. Also, dass das in der letzten Sekunde nicht geklappt hat. Aber es war immerhin, haben wir mehrere schöne Tage in Miami verbracht. Und das, also, die sind jetzt in einem neuen Stadion. Das alte war so ein bisschen vor der Stadt und temporär. Aber es war schon richtig geil, weil da gab es eine Loge, die war, glaube ich, 2 Meter von der Außenlinie entfernt. Da konnte man sitzen, also man konnte Courtside sitzen beim MLS-Fußball. Das hatte schon, also gibt es auch keine Zäune oder sowas. Da konntest du einfach...
Gibt es auch keine Ultras.
Nee, also...
An der Stelle, weil wir ja gerade bei Trikots sind, noch ein kurzes Service-Update an alle da draußen. Ich war kürzlich diese Woche auf der Kappa-Webseite, um mir eigentlich Skiklamotten zu kaufen.
Klassiker.
Warum auch nicht? Die haben coole Sachen. So. Aber da gibt es jetzt Trikots, die 120 teilweise kosten, für 24 Euro. Ich wollte das Service-Update an alle unsere Hörerinnen und Hörer da draußen mal raushauen, weil ich finde, das ist ein super Deal. Wenn man jetzt Genua auswärts haben möchte, 24 Euro.
Absolut. Mit dem Code SNF2026 bekommt ihr darauf nochmal 50%.
So sieht's aus. Liebe Kappas. Und wer natürlich das Quiz von Kai, das jetzt folgt, komplett zu 100% richtig beantwortet, der bekommt dann am Ende noch die Unterhose vom Genoa Andrea geschenkt.
Sehr gut. Komm, wir machen eine Schnellung. Also das Quiz heißt... Ich so, ihr so, also in einer alten Reminiszenz an unseren Freund Dende, der ja schon mal einmal Hip-Hop-Geschichte geschrieben hat. Und wir spielen das so, also findet ihr nicht auch, dass wir sehr ernst geworden sind? Und ich dachte, ich bringe jetzt mal ein bisschen was Einfacheres, also wo wir auch mit relaten können, was mit Fankultur hat. Und es geht um das Thema Fansongs. Und zwar, ich so... Spiel euch einen Fansong ab. Das muss jetzt leider der Herr Eckner aus technischen Gründen übernehmen. Und ihr so, das basiert doch auf der Melodie von folgendem Interpreten oder folgendem Lied. Also ihr sollt mir nicht sagen, das wäre auch ein bisschen billig, welche Kurve singt den Song, sondern ihr sollt mir sagen, was ist denn die dahinterliegende Melodie? Meistens sind es Popsongs. und wer ist der Interpret? Mir reicht eins, also Titelname oder Interpret.
Wir starten einfach mal.
Das ist aber auch gleich ein schwerer, aber gut. Es gibt eine ursprüngliche und eine neue Version. Ich helfe euch mal ein bisschen. In der neuen Version ist das ein im weitesten Sinne Techno-Interpret aus Hamburg mit Hans-Peter als Vornamen. Mhm. Kennt ihr immer noch.
Aber ein Scooter-Song in der Form kenne ich.
Das ist auf alle Fälle Dynamo Dresden übrigens.
Genau. Ich kenne den Song auf jeden Fall. Also die Melodie,
ja,
klar.
Ja, aber ich kann. Es ist Supertramp mit The Logical Song. Und also dann ist es natürlich.
Da wäre ich nie
drauf
gekommen.
Scooter.
Aber geil.
Ja, eigentlich kennt man ja auch eher Scooter mit The Logical Song. Aber wir machen weiter. Fairerweise, den hatte ich eigentlich ganz viel hinten vorgesehen, weil der ist schon nicht so einfach. Wir machen mal
Du musst nicht so treiben hier. Ich will jetzt mal ganz kurz mir das Original nochmal anhören.
Wir machen mal mit dem
nächsten. Ach ja, weiter. Genau. Ja, stark. Ja, verstanden. Ja, geil. Cool.
Gute Wahl. Wir machen den nächsten. Zwei. Bitte, Herr Eckner.
Wir sind.
Oh, come on. Der ist wirklich.
Ja.
Ja, ich glaube, wir haben eine Folge.
Wir sind. Keine Ahnung.
Doch, ich weiß es, aber ich komme nicht drauf.
Milan Tor ist klar, aber wir wissen nicht, was es ist.
Hamburger Hip-Hop-Genre.
Schule Mädchen.
Ja, stimmt, ja. Nee, ja.
Schule Mädchen. Ja, stimmt.
Jungs.
Oh, boah.
Abo.
Ja, man muss das schon immer noch mal so ein bisschen abstrahieren. So.
Ja, das
dauert
einfach.
Eine Sekunde.
Ich finde sogar bei dem zum Beispiel, weil St. Pauli hört man ja sehr, sehr häufig irgendwie jetzt in der Bundesliga. Ich habe das Gefühl, ich habe die Melodie von St. Pauli mehr drin als Schule Mädchen, was ja schon auch viele Jahre her ist, ne?
Ja.
Also ist echt schon lange. Okay,
die nächstes. St. Pauli Torhymne habe ich noch gar nicht so oft gehört diese Saison.
So, ohne Jackson Irvine geht's zu Ende. Wir machen mal das nächste.
Drei. Mal gucken, was jetzt kommt.
Also klar, erstmal immer Props für dieses Quiz, das ist überragend.
La 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 la.
Aber ich bin raus.
Ist das nicht der Westernhagen oder sowas?
Nein. Oh, ich dachte, den würde Konstantin kennen. Ich dachte, das ist dein Genre. Wir können noch mal eine Folge einfach nur Fansongs machen. Da kriegt man gute Laune.
Ich kenne die Melodie komplett, aber
jeder kennt die Melodie.
Sag mal.
Wouldn't it be good?
Ah, stimmt. Ah. Scheiße.
Oh, ist das krass. Komm, wir machen die nächsten.
Aber ich habe Mühe mit der Transferleistung. Ich erkenne die Melodie.
So ja, richtig.
Eins von drei habt ihr. Den gebe ich mir, Schwule Mädchen. Also
okay,
jetzt
wir machen das nächste. Jetzt mal was Englisches.
Radio Gaga.
Die Radio Gaga, ja, das kann sein. Was ist es?
Radio Gaga.
Aber es wurde erst hinten raus deutlich, kann es sein. Am Anfang waren die Hearts, übrigens waren die Hearts-Fans. Oh, ich nehme Claudio.
Sehr gut, Nico.
Radio Gaga.
Sehr gut.
Radio Gaga. Okay, wir haben zwei von vier.
Claudio Song ist übrigens ein sensationeller Text. Also,
ja, finde ich auch. Jetzt auch wieder was Englisches.
There is no limit.
Nico.
Ist das nicht sogar ein deutscher Produzent? Ist das nicht hier der andere? Nee, wie heißt der
andere?
Es ist No Limit von Tour Unlimited.
Ja, ja, aber wie hieß der denn? Anderson so, oder was?
Meinst du
der
von U96? Alex Christensen.
Ja, der.
Spielt Alex Christensen nicht bei Barcelona? In Verteidigung.
Hoffe, ja.
Andreas Christensen, aber was da dran?
Zweite Karriere.
Ganz kurz. Habt ihr diese Szene so nicht mitgekriegt mit, Adewumi hätte ich beinahe gesagt, wie heißt der nochmal von Dortmund? Adeyemi, dankeschön. Die der zum Auslaufen mit Bade geschlappt gegen wollte und aber dann ist der Barcelona.
Also
ja, aber auch so wirklich so auf so, Digi? Nein.
Ja, also du und denkst ja wirklich, sag mal, ey. Ja, also völlig zu Recht. So, drei Spiele
spannend. Ja, lustig.
Naja, aber Nico sehr gut. Nico mit 3 von 5.
Okay, weiter geht's.
Zwei haben wir noch.
Wir kehren wieder in den Norden zurück.
England führt übrigens 5-0. Oh, ich finde es das schlimmste Song.
Du findest ihn schlimm oder schön, Nico?
Schlimm.
Echt?
Ich sag dir, warum. Ja, ich sag dir, nee, soll ich dir sagen, warum? Das ist ja beim FC St. Pauli.
Richtig.
Und die hauptgenutzte Hymne in den letzten 20 Jahren. Und dieser Verein ist mein Herz, meine Stadt. So, ich bin voll dabei. Deswegen habe ich eine starke Verbindung. Und das ist auch all das von dem, was ich bei St. Pauli früher gesehen habe. Aber wenn ich dann irgendwann auf der Gegengerade in den letzten Jahren stand und neben mir die ganzen Kollegen aus den Agenturen und die mit ihren Lastenfahrrädern nach Hause fahren, Oberstudienräten, alle Beamte und alle immer dieses Lied singen, da war ich so ein bisschen.
Ah, das kann ich verstehen.
Ich habe es halt noch erlebt in der alten Nordkurve, wo wirklich nur Gesocks und Gesindel inklusive mir das gesungen hat. Da kam es her und das finde ich gut. Aber so,
okay. Aber so ambivalent Take, dazu. Also der ist fairerweise auch schwieriger, also wenn man nicht drauf kommt, also
ich finde aber irgendwie ist die Melodie mega Fankurve bekannt. Das, ja, 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 wir haben das ja auch, hier kommt Hertha, scheißt euch in die Hosen, wir stehen ganz oben und wir steigen wieder auf.
Das klingt irgendwie wie 70er.
Apropos, scheißt euch in die Hosen, aber nach Dresden fahrt ihr nicht, oder was?
70er ist richtig, Konstantin. Eine Interpretin, ja, nicht ganz, also
schade.
Ich löse mal auf. It's a heartache.
Ja, das ist krass, weil, ja, natürlich, aber ich höre halt diese Fußball-Songs deutlich häufiger und deswegen fehlt mir eigentlich das Lied. Du müsstest es eigentlich anders machen. Ja.
Ja, auch nicht, das stimmt. Oh. Das wäre das Lied vorspielen und welcher Fan gesagt. Nee, das machen wir beim nächsten Mal.
Nee, Der ist einfacher.
Da müssen wir nur kurz vorher abklären, ob wir dann irgendwelche GEMA-Probleme bekommen. Also,
unter 10 Sekunden ist Zitatrecht funktioniert.
Ja, aber wir haben jetzt noch den letzten und dann singe ich euch noch einen vor.
Nein. Wir machen den 7. und wir holen damit die Hälfte des Podcasts auch inhaltlich ab.
Ich sag ganz ehrlich,
keine Ahnung, ich weiß es nicht, ist mir auch scheißegal, aber allein dieser Gesang, gerade hier in meinem Kopf, sagt mir, scheiß auf diesen ersten Spieltag, scheiß auf das ganze Gequatsche über Transfers oder nicht,
jawohl.
Ihr könnt mich alle mal, nächste Woche gehen wir wieder hin. Oh, ich hasse das, ja, ich will das nicht mehr.
Ja, sehr gut. Aber gibt's Tipps oder soll ich auflösen?
Nein, wir haben keine Ahnung, ist mir auch egal, Ahnung, aber ich will fucking 3 Punkte gegen Leipzig.
Charlie Low Noise und Mental Theo Wonderful Days. Ein Klassiker. Ein absoluter Klassiker der 90er.
Tommy haben wir schon längst verloren, glaube ich, oder? Das ist ein Standpunkt.
Tommy, bei dem ist so, dass der jetzt mittlerweile irgendwie eine 70er Jahre Klassiker raussucht und die einen versuchen möchte, in eine härter Kurvengesänge umzuwandeln. Ja.
Tommy, improvisier noch einen, den hatte ich eigentlich auch auf der Pfanne. Kennt ihr noch? When you sit in Rosette and the ball hits your head, it's a moral.
Ja, das ist, genau, Dean Martin.
Richtig.
Mit Amore.
Ja. Die paar tausend Zuhörer, die wir haben, die haben wir mittlerweile, glaube ich, verloren, heute zumindest. Kommt beim nächsten Mal wieder.
Okay. Aber so. Hat euch das gefallen?
Klar.
Das ist überragend.
Mega.
Das ist wirklich überragend. Also ehrlicherweise auch, wir kennen alle die Melodien.
Ja.
Können sie auch alle mitsingen. Und das ist ja auch das Schöne, was du gesagt hast, Tommy. Ich habe das ja auch in anderen Stadien, dass ich dann ja immer quasi, wenn der andere Verein das Lied singt, mein Werder-Lied leise mitsinge und sowas alles. Das ist schon geil. Aber mir war nicht bewusst, so wie wenige Songs ich davon wirklich dann auch kenne. Aber ja.
Drei von sieben. Okay. Ja. Dann, wir gehen in die Thesen.
Ja, mal kurz, vielleicht noch ein kleines Update. Also bevor wir jetzt hier über Thesen sprechen, hätte ich noch so einen kleinen Newsflash. Und da kann Konstantin hoffentlich mehr drüber erzählen, weil mir wurde gestern in die Instagram-Timeline gespült, dass quasi die Zukunft von 1860 München gerettet ist, safe ist. Hast du da was mitbekommen?
Nee, es geht darum, dass man die Markenrechte wird man jetzt erwerben. Also man hat mal, das ging um die Markenrechte, die hat hier noch bei Merchandise GmbH lag oder so, müsst ihr jetzt nachschauen. Und das war ja noch der große Knackpunkt. Also weil natürlich Ismail Kehr noch nicht komplett raus ist, sondern er besitzt ja noch mit seiner Familie mehrere GmbHs. Und das soll jetzt allerdings geklärt werden. Vielleicht noch nicht kurzfristig, aber man wird dann die Marke 68 mit den klassischen Markenrechten zurückerlangen. Und das ist natürlich ein großer Schritt Richtung, man kriegt das alte 68 München zurück, die natürlich trotzdem in der vierten Liga aktuell spielen. Man muss schauen, wo es hingeht.
Ja, Glückwunsch nach München einmal. Das freut uns natürlich sehr. Wir sind ja auch so ein bisschen 68 Ultras by heart, muss man sagen. Gut, das wollte ich nur sagen. Thesen, was habt ihr denn für Thesen?
Fang du doch mal an. Du hast ja, ich möchte mal, also deine These ist wahrscheinlich etwas, Tommy, von dem ich jetzt ziemlich sicher bin, da steckt das Wort Hertha und erste Liga mit drin.
Ja, das ist sowieso, das ist natürlich der rosa Elefant im Raum. Ja, also, dass Hertha BSC dieses Jahr 100 Punkte erzielen wird und aufsteigen wird, ungeschlagen, darüber brauchen wir nicht reden. Ich habe eine andere These. Ich glaube, diese Saison wird eine der langweiligsten Bundesliga-Saisons aller Zeiten. Der FC Bayern München wird mit großem Abstand Meister. Das haben wir, glaube ich, beim Eröffnungsspiel gegen den VfB Stuttgart. Das klassischste Bayern-Spiel aller Zeiten. Wir lassen den Gegner mal ganz kurz schnuppern und geben ihm das Gefühl, er könnte was machen. Und dann ziehen wir mal an und hauen sie einfach weg. So, und wenn du dann noch siehst, dass Borussia Dortmund, ich würde mal sagen, auf dem Papier der einzige Konkurrent, den großen Heißbringer aus Griechenland verpflichtet, der sich im ersten Spiel das Kreuzband reißt, dann, glaube ich, brauchen wir nicht auf Spannung hoffen diese Saison. Also der FC Bayern München wird die Liga dominieren und wir alle werden wieder zweite Liga gucken, weil es viel spannender ist.
Erstmal ist die These eine absolute Freche, weil es die einfachste, was das so wie Cheeseburger schmecken, wenn du auf der Autobahn unterwegs bist.
Helm, der Torschützenkönig, also, ist meine These.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Meine Paderborn spielt um den Abstieg. Aber es gibt so ein, zwei Punkte, wo ich das unterschreiben möchte, weil, und das ist schon eine sehr langweilige These. Ich habe im Zuge bei Bundesliga, dem anderen Format, wo ich mit drin bin, müssen wir mal Saisonprognose machen. Überraschung, Enttäuschung. So Aufsteiger, Absteiger. Und das Einzige, wo ich ein bisschen gerüttelt habe, war dadurch, dass ich, weil alle anderen Werder Bremen natürlich als Abstiegskandidat getippt haben, dass ich die als Überraschung getippt habe. Aber dann habe ich mich auf die Suche nach Enttäuschungen gemacht. Und ich weiß nicht, wenn ihr euch mal die Bundesliga-Tabelle vom letzten Jahr anguckt und euch anguckt, welche Truppen da drin stecken, dann sagt mir mal, wo ihr wirklich von einer Enttäuschung ausgeht. Denn Bayern wird nicht abrutschen. Dortmund, wenn die Fünfter werden, ja, wäre eine Enttäuschung. Wird nicht passieren. Leipzig könnte vielleicht was sein. Mal gucken. Vielleicht Leverkusen. Aber das ist alles in so Ranges. Die sind schon da eingeordnet, wo sie eigentlich auch sonst sein, aufgrund des Kräfteverhältnisses, weil, ich kann kurz zu Ende, die können gar nicht so schlecht werden, wie das, was unter ihnen ist. Und dann kommt diese Grenze mit Freiburg und das kommt, ich weiß, Konstantin, du kannst jetzt eine, es geht nicht darum, dass du die Antwort darauf gibst, es geht darum, dass ich mir das angeguckt habe und gemerkt habe, die Bundesliga ist so durchsortiert. Natürlich wird es eine Mannschaft geben, die enttäuscht und die rutscht dann rein. Aber das ist so maximal unwahrscheinlich. Es ist nicht mehr so, dass mal gucken, was zwischen Platz 4 und Platz 17 passiert. Nein. Guck dir das an. Platz 10 bis Platz 18 ist vorsortiert. Und davon ist eine vielleicht eine Überraschung und eine vielleicht eine Enttäuschung. Aber der Rest wird irgendwo rumwulsten mit einem Siegunterschied. Und das war genau der Punkt, den du hattest. Es ist nicht nur, also die Liga wird das, zu langweilig.
Einzige, wo ich dir widersprechen will, ich glaube, es wird eine große Enttäuschung geben, die für alle im Umfeld und nah am Verein keine Enttäuschung sein wird, weil sie es genauso erwarten. Ich glaube, für den Rest Fußball Deutschlands wird der erste FC Union Berlin aus Köpenick sein. Die werden sang- und klanglos absteigen. Die haben so einen schwachen Kader. Die haben sich wieder vergriffen mit dem Trainer. Das schwöre ich euch, genauso wie es ist. Nur weil du mit Thun aufsteigst, ja, und denkst, du bist Kaiserslautern. Die haben leider, das ist dieser klassische Zwischentrainer, den sie jetzt gerade haben. Das wird eine Katastrophe. Also die werden sich, glaube ich, richtig zerlegen.
Ich meine, das ist ja auch manchmal so, dass die Rückrunde ein Thema ist. Und ich meine, Union war ja in der Rückrunde schon schwach. Ich finde auch Eintracht Frankfurt im Übrigen, weil die haben ja...
Ja, auch mein Tipp gewesen übrigens.
Ja, Eintracht Frankfurt, weil die haben auch nochmal jetzt auf den letzten Metern Larsson und Bahoya abgegeben. Die haben mehrere, Theater ist weg, Basir ist gekommen. Das ist, klar, die haben einige gute, vielleicht jetzt dazugeholt. Ebnu Taleb ist quasi ein Neuzugang. Aber trotzdem, also Eintracht Frankfurt, auch Krösche ist angeschossen, könnte vielleicht eine Enttäuschung werden. Und ich glaube auch im Übrigen, FC Schalke 04. Ich glaube, da haben einige gedacht, dass die jetzt so richtig durchstarten in der Bundesliga. Wird kein Durchstarten sein, sondern die werden einen harten Abstiegskampf führen müssen, sehr wahrscheinlich.
Das wollte Nico trotzdem alles gar nicht hören. Das ist keine Enttäuschung. Wir sind viel zu konkret reingegangen.
Ja, genau. Darum geht's mir. Natürlich, wir finden, guck mal, ich habe mir davon 20 verschiedene Frauen. Jeder hat irgendwo, der eine sagt, RB Leipzig wird eine Enttäuschung, weil das und das wird nicht funktionieren. Ja, ist okay. Verstanden. Mir geht's um den Grundtenor, dass aber im Prinzip diese drei Brackets, die du in der Bundesliga hast, dass die so fixiert sind. Und das wird immer schlimmer, habe ich das Gefühl. Weil mal ganz ehrlich, wenn du dir anguckst, 1. FC Köln, HSV, Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach, wen habe ich noch? Union Berlin. So.
HSV, ich glaube, das sind die fünf.
HSV habe ich schon. Ja, Moment. Die alle, da muss schon was passieren, ob wir es nun wollen oder nicht, dass Augsburg und Mainz von den allen überholt werden. Das wird nicht passieren. Also wird sich das irgendwie so. Und das ist das, was ich weiß nicht, vielleicht ist es auch eine gewisse Romantik in mir, die sich einfach wünscht, dass mal wieder ein bisschen mehr wilde Sachen passieren und die wilden Sachen nicht aus Hoffenheim bestehen, die 68 Mann im Kader haben und sich das halt einfach leisten können.
Aber Nico, weißt du was? Und da kommt der große Zielkonflikt. Wenn du als Romantiker diese Spannung wieder haben willst, dann müsstest du als Romantiker sagen 50+1. Damit hören wir mal auf, weil dann wird es wieder spannend. Das ist die einzige Möglichkeit, dass diese Liga wieder spannend wird und Bayern von diesem Thron runterkommt.
100% sehe ich ganz genauso. Und das andere, was du gesagt hast, sehe ich auch so, dass ich einfach ehrlicherweise, also mal abgesehen, guck mal, das Spiel Freiburg gegen Bremen hat aus zwei Gründen mich so abgefuckt. Das eine war natürlich, dass Werder Bremen einen scheiß Saisonstart hingelegt hat und es mein Verein ist. Das zweite war die Ohnmacht darüber, dass Werder Bremen einfach vom Tabellensechsten, Siebten der Fußball-Bundesliga einfach hergeführt wird, als wäre es Borussia Dortmund gegen HEBC. Das ist, dieses Kräfteverhältnis, das nervt mich einfach. HEBC? Und das ist so.
HEBC. Ja gut, aber da muss ich auch sagen, also ich meine, das ist dann eher ein Spiegelbild der Arbeit des Vereins, weil Freiburg ist jetzt kein Club, der jetzt plötzlich irgendwelche Ressourcen hat, die andere nicht hätten haben können. Also tut mir leid, aber Freiburg ist einfach ein super Beispiel und das finde ich aber dann auch fair, dass Freiburg einfach deutlich besser ist als Werder Bremen, weil Freiburg hat über Jahre hinweg eine deutlich bessere Arbeit gemacht. Es wäre aus meiner Sicht sogar unfair, wenn dann plötzlich Freiburg abgeschossen werden würde von eigentlich einem schwächeren Club momentan.
Die haben ja auch viel geileres Wetter in Freiburg.
Aber ein hässliches Stadion. Ich habe nicht gesagt, dass das unfair ist. Ich habe nur gesagt, dass die Kräfteverhältnisse zueinander einfach so frustrierend sind, weil es keine Bewegung mehr darin gibt.
So. Es war natürlich auch eine Zeit lang so,
ich finde selbst die ja irgendwann mal, also ich weiß nicht, wie Frankfurt das gemacht hat, die haben ja quasi mit 15 Itches 1 Milliarde Euro eingenommen. Ja. Und gleichzeitig stehen sie jetzt irgendwie da und du fragst dich, sag mal, was habt ihr eigentlich gemacht mit der Kohle? Die hätten es eigentlich noch irgendwie schaffen können, so zur dritten Macht neben Dortmund und Bayern aufsteigen zu können. Aber irgendwie haben sogar die das verkackt.
Die haben nicht nur gut eingekauft, ne? Die haben auch teilweise so ein Svahi und so weiter, die haben auch teilweise daneben gegriffen. Krösche hat immer so einen guten Ruf, aber das ist auch so, nicht, dass der immer trifft. Man muss auf der anderen Seite ist es eben so gewesen, dass die Bundesliga über Jahre hinweg immer so der sechste war immer ein Überraschungsteam. Ne? Und der ist dann in den Europapokal gekommen und wurde ja im Europapokal, also Europa League, und so weiter, meistens komplett abgeschossen, weil im nächsten Jahr sind die wieder eingebrochen. Also es gab ja irgendwie Mainz dann im Europapokal, ja, und dann sind die eingebrochen. Heidenheim, genau. Oder auch mal Hoffenheim war mal ein Jahr gut, waren sie plötzlich in der Champions League, das nächste Jahr sind sie zusammengeklappt. Es ändert sich jetzt ein bisschen, die Bundesliga wird dahin gehen, vielleicht etwas ähnlicher wie andere Ligen, wo ja auch diese Brackets, die Nico beschreibt, relativ klar definiert sind. Also irgendwie in Italien oder so ist eigentlich meist klar, wer die ersten 6, 7 sind, weil einfach es ein paar große Clubs gibt und dahinter gibt es ein paar kleinere. Da ist Como aktuell der eine disruptive Verein. Und in England ist es ja ähnlich, weil natürlich die Clubs ein bisschen stabilisierter sind. Es gab über Jahre hinweg auch Clubs in der Bundesliga, die hatten mal ein Ausreißerjahr und im nächsten Jahr waren sie krass im Abstiegskampf. War jetzt auch nicht immer so gut für die Vereine im Übrigen, weil spielst du plötzlich Europapokal und im nächsten Jahr bist du 17. Aber klar, ich verstehe, was Nico meint natürlich.
Ja, genau. Und ich auch da draußen und dir, ich bin dabei. Ich habe dann auch mir Enttäuschung und Überraschung rausgesucht und ich finde Argumente, warum Verein X oder Y und dann sind das eine ganze Brandbreite und dann packst du Elversberg auf dem Abstiegsplatz und dann werden die am Ende 9. und das ist die Überraschung und keiner konnte was dagegen machen und so. Passiert alles. Mir geht es um dieses Grundgefühl dabei, dass ich schon das Gefühl habe, der Frust dessen, dass sich nicht mehr so viel bewegt, der ist schon groß. So, am Ende prügeln wir, also aus Werder Blick, wir prügeln uns halt mit den anderen 6 darum, dass irgendeiner hoffentlich nicht 17. oder 16. wird. Und, aber oben ist eine Grenze. Und
ich kann euch da eine Lösung darbieten. Ja, es ist ganz einfach. Ihr kündigt euer DAZN-Abo und schaut zweite Liga, weil da ist das nämlich nicht so. In der zweiten Liga kann jeder jeden schlagen, an einem guten Tag können wir gegen jeden gewinnen, an einem schlechten gegen jeden verlieren und es hat niemand eine Ahnung, wer aufsteigt, nicht mal Wolfsburg ist in Stein gemeißelt, wenn man guckt, wie die
das
spielen.
Das ist crazy, ne? Das ist echt crazy, finde ich auch, wenn du, also ich glaube schon, dass Wolfsburg gewinnen will, aber es ist schon crazy, wie sich die ersten Spieltage wieder da zeigen. Ich habe auch Freude dran.
Sohn der Stadt, Fabi Rehse, würde ich sagen.
Der ja auch nur ein Mensch ist, ja, den die Pfiffe eben auch verletzen. Ja. Ja, das muss man auch mal sagen. Da helfen auch die Werte von VW nicht, die ihn überzeugt haben, dahin zu wechseln. Das ist auch nur ein Mensch. Denkt da bitte alle mal dran, wenn ihr pfeift.
Ich bringe meine These in den Raum.
Bitte. Nachdem du meine gehijackt hast.
Ja, genau. Aber jetzt kannst du es nochmal machen, weil das ist jetzt nämlich dein Thema. Ich sage, wir werden dieses Jahr. Ich mache das, glaube ich, international. Gewaltexzesse von Fans in Stadien erleben, wie wir es sonst nur aus Videos aus Südamerika kennen. Es wird irgendwo etwas ganz Schlimmes passieren. Denn ich finde, das, was ich schon, wenn du mal anguckst, wie Vorbereitungsspiele gerade laufen, wie sich die Typen da bei Olympique Lyon gegen, weiß ich nicht, ich habe vergessen, wegen dem Olympique Marseille-Spieler im Gang auf die Fresse. Ja, genau, wie die sich im Gang auf die Fresse hauen, wie es schon bei im Pokalspielen und gefühlt bei erster Spieltag Ultragruppierung wieder im Mannheim, Kaiserslautern, überall drin, über die Blöcke, die Hemmschwellen, habe ich das Gefühl, gehen noch niedriger und deswegen wird es irgendwo so knallen, dass wir danach eine ganz schlimme Grundsatzdebatte haben, die in meinen Augen falsch ist. Und trotzdem frage ich mich, warum die Hertha nicht nach Dresden fahren will.
Also Nico, ich teile deine Prognose. Ich glaube auch, dass das passieren wird. Ich glaube natürlich auch zu verstehen, warum das so ist, weil wir einfach generell eine sehr frustrierte, gespaltene Persönlichkeit, würde ich sagen, das auch, aber Gesellschaft haben, wo natürlich Fußball jetzt mehr und mehr zum Ventil wird. Es wird gerade bei den Ostclubs, die bei den Westclubs zu Gast sind, dann bei den Derbys, ne? Also es ist einfach immer mehr Dampf, der abgelassen werden muss. Das kann ich mir schon auch vorstellen. Ich fürchte nur, dass wahrscheinlich die Konsequenzen, die daraus gezogen werden, wahrscheinlich wieder ein bisschen drüber sein werden. Ein bisschen mehr Leute dann auch betreffen, als es betreffen sollte, wie immer. Ja, kannst ja auch wahrscheinlich gar nicht anders machen. Warum wir nicht nach Dresden fahren, ist auch klar. Es geht, glaube ich, nur wieder um personalisierte Tickets. Also es gab ja damals irgendwie die große Strafe, weil wir uns da gegenseitig geprügelt haben. Deswegen fahren wir da jetzt geschlossen nicht hin. Übrigens, und das muss man sich auch mal vorstellen, weil du es gerade gesagt hast, Union Berlin hat gegen Dynamo Dresden ein Testspiel gehabt. Auch geil, wer auf die Idee gekommen ist. Also wahrscheinlich der Zeitredakteur, der hat gesagt, das machen wir, das ist eine gute Idee. Und dann kam vom offiziellen Kanal von Union hieß es, bitte keine Fanutensilien in der Stadt tragen, bei einem Testspiel. Ja, und auch ich weiß, ich wollte mit einem Kumpel runterfahren nach Dresden und der meinte, wir fahren aber mit deinem Auto, weil mein Auto hat ein Münchner Kennzeichen, weil mit einem Berliner Kennzeichen fährst du da nicht hin. Und das ist schon so, ne? Also da gibt es schon tatsächlich auch Gegenden, wo du einfach weißt, mache ich besser nicht. Schal lasse ich zu Hause und Auto mit Berliner Kennzeichen nehme ich auch nicht. Und das wird wahrscheinlich schlimmer werden, glaube ich auch. Ob es jetzt der große Gewaltexzess wird, ob es jetzt hier nur noch The Purge ist jedes Wochenende, das weiß ich nicht. Aber weil es gibt doch einfach Spiele, wo sowas nicht passiert. Aber da, wo eh schon Feuer drin ist, da wird es tendenziell ein bisschen mehr, glaube ich auch.
Aber es geht schon in die Richtung, dass es vielleicht irgendwann auch keinen Away-Support mehr geben wird. Ne? Also wenn in der Premier League, korrigiere mich gerne, Konstantin, sind Auswärtsfans ja nicht vorhanden. In Spanien sind meines Erachtens auch nicht wirklich Auswärtsfans vorhanden. Ich war jetzt irgendwie in der Vorbereitung in Schottland im Stadion. Da gibt es auch keine Auswärtsfans. Das ist nicht vorgesehen im Konzept. Das ist ja nicht auszuschließen, dass man irgendwann es den Leuten so schwer macht, also den Auswärtsfans wegen Repressionen, Auflagen etc., dass sie das irgendwann zumachen, ne?
Es gibt schon zum Beispiel in England Auswärtsfans, so ist es nicht, aber natürlich sind da die Hürden teilweise schwerer. Klar, Ticketpreise sind schon mal höher, dann auch Transportation teilweise nicht ganz so einfach, je nach auch Spielansetzung. In Deutschland ist es immer alles noch ein bisschen einfacher.
Auswärtssupport, also mit Marsch, mit Kurve, mit Ultrablock, also das
nicht.
Das gibt's nicht. Also natürlich gibt's
aber
Leute,
den hast du ja bei den Heimfans teilweise nicht mal, Kai. Das ist ja auch das, ne?
Das
also ich meine, es gibt ja echt ein paar Teile von Europa, da hast du ja gar keine Fanmärsche, da gehen einfach alle zum Stadion, trinken ein Bier oder wenn es erlaubt ist, essen Pommes und gehen dann eben zum Spiel gucken. Also das ist ja also ohnehin schon ein Thema. Deutschland ist ja da echt rein von der Kultur her noch ein bisschen mehr, ich sag mal Anführungszeichen, osteuropäisch. Ne? Also es ist alles noch ein bisschen, ey, alles ist erlaubt, viele dürfen vieles machen im Vergleich, ne, zu jetzt England oder Frankreich auch zuweilen mittlerweile, weil da ein bisschen Crackdown stattfindet. Aber was Nico gesagt hat, die These finde ich sehr nachvollziehbar, finde ich übrigens auch eine sehr, sehr gute These, weil es ja auch so ein bisschen widerspiegelt, was wir allgemein beobachten. Also es ist ja nicht unbedingt so, dass jetzt Gewalt generell in Europa zurückgeht, sondern eher ein bisschen mehr wird. Und ich glaube auch, dass dieser Clash jetzt zum Beispiel in Deutschland oder auch in manch anderen Staaten zwischen Fans und Authorities zunehmen wird, weil man sich eh schon gegängelt fühlt und immer mehr auch überwacht fühlt. Und anders als in England und so wird das eben teilen auch nicht unbedingt akzeptiert. In England wird es mittlerweile akzeptiert, de facto. Da kann man eh nichts mehr machen. Aber in Deutschland oder in Zentraleuropa, in Osteuropa wird es eben bei weitem noch nicht so akzeptiert. Und ich glaube, das könnte
also
auch dazu führen.
Du meinst von den Fans akzeptiert, dass die sagen, wir können uns eh gegen die Police nicht durchsetzen?
In England hast du keine Chance mehr. Es ist alles videoüberwacht. Es ist alles, was willst du da noch machen? Also wenn du nicht in den Knast möchtest, musst du dich eigentlich zurückhalten.
Und es gibt dann ja aber natürlich, also Frust, was du gesagt hast, Tommy, ist vollkommen richtig. Steckt mit drin, der gesellschaftliche Frust. Macht es aber fast ein kleines bisschen zu einfach. Weil da steckt ja noch mehr drin. Da steckt, glaube ich, auch ein Selbstverständnis drin. Und jetzt kommt dieser dünne Korridor, in dem ich mich bewege, wo die Betonungen total wichtig sind. Ich glaube, wir sind uns alle einig darüber, dass wir sehr glücklich darüber sind, dass Fans so aktiv sind, dass es so die Ultraszenen so stark sind, dass die alle so eine Identifikation mit dem Verein haben. Wir haben dieses Quiz gerade gespielt. Das ist das, was uns allen Gänsehaut gibt, weil wir alle wissen, wie viel Respekt wir dafür haben müssen, dass es so eine Wand in Frankfurt gibt oder in Bremen, die sie, also 6.000 Bremer, die jedes Jahr, jeden Tag, jede Woche irgendwo anders hinfahren und sich die Hucke vollhauen lassen. Das ist die DNA. Das ist das, was uns allen diese extra Source gibt, um diesen Scheiß zu lieben. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass in allen Kämpfen, die auch zu Recht gekämpft werden, auch Betonung zu Recht gekämpft werden, um den Fußball so vor Kommerzialisierung und Vereinnahmung zu retten, Stichwort 50+1, schieben wir kurz zur Seite, weil du recht hast, aber trotzdem sind wir irgendwie ganz glücklich, dass sie versuchen, uns den alten klassischen Fußball so ein kleines bisschen festzuhalten, entstehen daraus ja auch, habe ich das Gefühl, so ein bisschen Selbstverständlichkeiten. Und dieser Satz, niemand ist größer als der Club, der gilt halt auch für jeden Beteiligten. Und wenn du dann für deinen Club auf der Straße kämpfst, weil das die DNA ist, dann finde ich das ist nicht mein Ding, aber ich kann die Legitimation dahinter verstehen. Wenn du aber zum Beispiel wie bei Dresden gegen Hertha einfach mal das komplette Paket mit einnimmst, weil eine gewisse Anzahl von Menschen gerade ein echtes Problem miteinander haben, dann ist das gefährlich für das.
Ja, ich würde da gerne mal ein Experiment wagen. Ich lege jetzt mal hier meinen moralischen Kompass zur Seite und vergesse auch mal ganz kurz, dass ich Familienvater bin. Und jegliche Vorbildfunktion weise ich jetzt von mir.
Jetzt wird's ja? Wild.
Also für den unwahrscheinlichen Fall, dass irgendjemand da draußen mich als Vorbild hatte, diese Vorbildfunktion ist hiermit beendet. Ich will nur ganz ehrlich sagen, wenn ich Kaiserslautern gegen Mannheim schaue, oder Hertha gegen Dresden. Und ich sehe so eine umgedrehte Fahne, die dort brennt. Und dann sehe ich 15 Vermummte, die völlig ohne Aussicht auf Erfolg versuchen, darüber zu rennen, nur um 10 Sekunden später von der Polizei wieder zurückgedrängt zu werden, wo natürlich viel Schauspiel dabei ist. Ihr kennt das alle auf der Straße, erstmal pöbeln, also wo ja in Wahrheit gar nichts passiert, aber es ist natürlich im Innenraum, es ist ein Tabubruch und wenn ich sowas sehe, dann ist mein erster Impuls nicht, oh Mann, das sind jetzt aber Szenen, die keiner sehen will, ich denke mir da geil. Ich gucke mir das gerne an. Ich finde das geil.
Ich bin bei dir.
Ich weiß, das ist Quatsch. Ja, aber ich finde das geil. Rein.
Ich bin bei dir. Ich gucke diese Bilder und ich gucke die Zusammenfassung und höre, dass es richtig eskaliert ist bei dem Spiel. Und die ersten Bilder sind auch vom Spiel, dass einfach 90 Minuten lang der Lauterner Block gebrannt hat. Und ich dachte mir, ja Mann, so musst du da reingehen. Aber du hast eben das Wort Tabubruch genommen. Und ich glaube, das ist das. Das ist das Einzige, worum es wahrscheinlich auch mir entgeht. Wo ist diese Moralgrenze, die wir unausgesprochen irgendwo niedergeschrieben haben, an die wir uns halten und ich habe das Gefühl, die kippt und das ist die Gefahr.
Ich glaube, der Innenraum sollte es sein. Ich glaube tatsächlich, so blöd das klingt und so einfach, ich glaube, der Innenraum des Stadions sollte diese Tabugrenze sein, weil dort nämlich auch einfach Menschen ihren Job ausüben, sei es Sportler, sei es Presse, sei es Trainer, was auch immer, die sollten nicht Angst um ihr Leib und Leben haben und unabhängig davon, ob die Fans die jetzt angreifen würden oder nicht, es besteht ja zumindest die Möglichkeit und man hat dann Schiss. Ist ja völlig klar, wenn da 15 Vermummte auf dich zurennen oder irgendwelche Raketen in deinem Strafraum landen. Das sollte das Tabu sein, Gewalt generell. Ich will nur sagen, also das sieht alles sehr eindrucksvoll aus, auch Hertha Dresden, auch Mannheim, Kaiserslautern, aber lass uns auch mal bitte gucken, wie viele Verletzte gab es da, waren das wirklich Gewaltexzesse, ne? Also ich will das überhaupt nicht relativieren, ich will nur sagen, ein Teil von mir findet das geil, wenn ich mir das angucke, das ist der Voyeur in mir und natürlich der andere Teil weiß auch, so geht's eigentlich auch nicht. Also das sollte nicht jetzt zur Normalität werden. Und da muss man schon auch ein bisschen sich was einfallen lassen, dass das nicht so eskaliert.
Gut.
Na Kai los, zieht was sich gerade noch die Sturmhaube auf. Ja, der alte Inter-Miami-Hooligan.
Ja.
Keine Worte von euch dazu, oder was? Hier. Rippe.
Ich finde, der hat das sagen? Hinreichend besprochen. Nichts, was jetzt irgendwie die Diskussion noch mehr befeuern würde. Ich finde, ihr habt sehr viele schlaue Sachen gesagt. Sollen wir eine
dann
neue
hau
These
deine These
machen?
Raus. Hau deine These raus.
Meine These ist, dass der erste FC Kaiserslautern aufsteigen wird und eigentlich klammheimlich all unserer Lieblingsverein ist. Ich weiß, ihr mögt schon Schalke nicht, aber also dann solltet ihr zumindest Kaiserslautern mögen, weil die ganz viel von dem verkörpern, wie wir unsere Vereine gerne hätten. Finden einfach alles scheiße. Alle finden auch Kaiserslautern scheiße, außer Stuttgart. Aber das ist doch genau die Anti-Haltung und auch so ein bisschen irgendwie so die Distinktion, die wir auch geil finden. Und über den Support in Kaiserslautern kann man ja wohl gar nichts sagen. Und jeder, der mal irgendwie diesen Betze hochgelaufen ist bei einem Flutlichtspiel, der, also das ist doch Fußballmagie pur, oder? Also
vor allem den Rechtsaußen findet Tommy sehr, sehr gut.
Liebt Kaiserslautern. Weil es ist für mich nahe an dem perfekten Fußballverein.
Ich finde, die Thesen werden immer schlimmer hier. Das haben wir letztes Jahr besser gemacht. Wenn wir jetzt so kleinteilig werden und Zweitliga-Aufsteiger durchexistieren wollen.
Es geht ja eher um Kaiserslautern-Liebe. Und ist das nicht eigentlich der Prototyp für den perfekten, schöner, neuer Fußballclub?
Ja, so ein eigentlich kleines nicht. Bisschen ja. Also ich verstehe, was du meinst, aber ich habe das ja schon gesagt, was ich hier im Vorfeld oder hier drin gerade. Aber dieses Interview von dem Lieblingsspieler von Tommy, Herrn Ritter, Mannheim gegen Kaiserslautern Spiel, als Matthias Schober alles an der Nummer 7 von Kaiserslautern festgemacht hat, der war ja, glaube ich, auch schuld am Mauerfall, bin ich nicht ziemlich sicher. Das hat er zumindest alles zusammengefasst in der Sekunde. Und die Antwort war, wer hat das gesagt? Matthias Schober? Ja, wenn er den Ball weggeschossen hätte, wäre Schalke jetzt Meister. Und ich finde, das ist für mich, also im Interview des Jahres bisher, ich weiß nicht, was da noch kommen soll. Ich bin trotzdem nicht so sicher, ob wir jetzt den Podcast also, in Rot-Weiß streichen werden.
Ich meine, du müsstest auch sagen, er war schuld am Mauerbau. Also so.
Ah ja, stimmt. Mauerbau, Entschuldigung, ja, genau.
Tommy, wie ist denn deine Liebe, deine Kaiserslautern-Liebe? Wollen wir da nicht mal hin?
Ja, also ich glaube, Stadionerlebnis, Tradition, Historie, alles 10 von 10. glaube ich, kann man so unterschreiben. Ich habe ein paar Mal die Gelegenheit gehabt, auch die Fans sehr eng in der S-Bahn kennenzulernen. Da hatte ich, da hatte ich gemischte Gefühle. Auch 10 von 10. Ja, also da muss ich sagen, also wir alle sind ja jetzt auch keine Chorknaben, wenn wir auswärts mittags schon 5 Bier-Intos haben. Das verstehe ich schon. Die haben sich schon nochmal als einigermaßen asozial hervorgetan, so wie ich das wahrgenommen habe. Aber auch da schwamm drüber. Ich habe halt mit der Mannschaft ein Problem. Da sind halt einige richtige Assis dabei, die ganz klassisch in die Kategorie fallen. Wenn sie in deiner Mannschaft spielen, findest du die geil. Wenn sie woanders spielen, hast du sie. Und natürlich will ich jetzt keine Namen nennen, Marlon Ritter. Und finde einfach, da habe ich Mühe, mich mit denen zu identifizieren. Insofern, meine Liebe für Kaiserslautern hält sich in Grenzen. Es wird nicht mein neuer Lieblingsclub.
Aber es gibt eine legendäre Elf-Freunde-Ausgabe über den Südwesten und wie groß da der Hass ist einfach zwischen allen, und das macht doch Spaß. Also auch so dieses, ja, wirklich Kaiserslautern, wirklich alle finden sie scheiße und sie finden auch alle scheiße. Das ist eigentlich das reale Millwall, muss man ja sagen.
Ja, stimmt, das reale Millwall. Das gibt es jetzt bei uns hier auch übrigens so ein bisschen. Also es ist nicht, dass die alle scheiße finden oder dass sie irgendwie gehasst werden, aber da gibt es eine witzige Dynamik. In Berlin macht sich ja jetzt die VSG Altglienicke auf, der nächste große Verein in Berlin zu werden, weil lustigerweise so richtig ist die Nummer 3 ja nicht geklärt. Ne? Also du hast ja mit Hertha und Union und auch in der Reihenfolge natürlich die zwei großen Vereine in Berlin. Und dann geht's schnell irgendwie, ist es der BFC, ist es Dyna, ist es TB, nee, die sind noch weiter unten, ist es Lichtenberg 47. Ne? Also dann kommen ganz viele Vereine, die auch in ihrer Infrastruktur, Jugendarbeit riesig sind. Und da ist jetzt mit der VSG Altglienicke ein neuer Player am Start. Die haben zwar noch nicht mal ein eigenes Stadion, die spielen in Fürstenwalde an der Spree, die jetzt gegen Wolfsburg kürzlich im Elfmeterschießen ausgeschieden sind, ihr habt es mitbekommen. Da spielen jetzt plötzlich so Spieler wie John Brooks, ja, der ehemals amerikanische Nationalspieler und Arbeitszeitbetrüger bei Hertha BSC.
Der spielt ja bestimmt auch nur aus Liebe zum Fußball, ne?
Naja, pass auf, das ist schon ein bisschen so, die kennen sich da alle noch. Also einer, zum Beispiel der Johannes Manske, das ist der Sohn von, ich glaube, Thorsten Manske heißt er, ne? Den wir auch aus den Gremien von Hertha BSC kennen. Das sind alles so Homies. Also da kommt schon viel so, ich habe noch mal Bock auf Fußball. Thorsten Matuschka ist dort, glaube ich, sowas wie sportlicher Leiter. Ja, da entsteht ein bisschen was, möchte ich sagen, von Leuten, die schon, glaube ich, nachweislich einfach Bock auf Fußball haben und statt jetzt irgendwie aufzuhören mit Fußball dann doch nochmal da eine Saison dranhängen. Das wäre so ein typischer Toni Leistner-Move, da jetzt nochmal hinzugehen. Lass uns da mal drauf blicken, vielleicht in 5, 6 Folgen, um mal zu gucken, wie sich das entwickelt.
Die haben auch so ein paar, sagen wir, bekannte Namen aus so den Drittliga- wie Niedfeld und so weiter geholt, aus dem Drittliga-Terrain zumindest, also die schon ein bisschen was geleistet haben in den letzten 10 Jahren, also auf Drittliga-Niveau zumindest. Silla ist auch dort, jetzt nicht der Silla, aber ein anderer Rieder-Kapitän, aber in jedem Fall, der ja auch, in jedem Fall habe ich es immer erstaunlich gefunden, dass eben nicht in Berliner Verein jetzt unterhalb erste Liga oder so, es schafft so ein bisschen auch mit der Stadt und ey, ihr könnt dann hier leben und hier gibt es auch andere Möglichkeiten und hier gibt es vielleicht auch Vermarktungsmöglichkeiten, die ihr jetzt irgendwie bei Darmstadt nicht habt, ne? Dass damit nicht mehr gewuchert wurde bislang. Gerade so auf diesem Niveau dritte Liga, weil am Ende, die zahlen alle jetzt nicht krass viel, aber es gibt vielleicht in Berlin mehr Chancen für dich als Spieler, wenn du da ein paar Tore schießt zum Beispiel, etwas bekannter zu werden und dann deine Marke aufzubauen, selbst wenn es dann noch dritte Liga ist. Das ist irgendwie nie passiert. Auch, ich meine, du hast gerade angesprochen, TB, Viktoria Berlin, die hatten in der dritten Liga im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark irgendwie 300 Zuschauer. Und das ist auch nichts geworden.
Ja, weil die dritte Liga ist natürlich so absolutes Niemandsland. Also auch Vermarktung, sehr, sehr Horror. Und das Problem ist ja für ganz viele, wenn du in der Regionalliga Nordost, das Problem fängt schon in der Oberliga an, viele können sich so einen Aufstieg gar nicht leisten. Also ich weiß von einigen aus dem Berliner Osten, von Vereinsfunktionären, die tatsächlich dann auch mal ihrer Mannschaft gesagt haben, Leute, die letzten 4 Spiele, die gewinnt ihr bitte nicht, weil wir können uns das nicht leisten, aufzusteigen. Da müssen wir plötzlich eine Tribüne bauen, da müssen wir plötzlich andere Gehälter zahlen, wir haben die Infrastruktur nicht, wir kriegen die Lizenz, es wird ein Riesenchaos. Bitte lasst einfach die letzten 4 Spiele. Und solange das so, ne, so unattraktiv ist, weil wohin gehst du als Sponsor? Du hast 15 Vereine in Berlin. Ne, also auf wen konzentrierst du dich und dadurch hast du so eine Streuung, dass es für alle unattraktiv macht. Also was ich nur sagen will, da habe ich auch die ausgesprochene Einladung, wir gehen mal alle zusammen zur VSG Altglienicke, da fahren wir schön mit dem Regio nach Fürstenwalde und gucken uns dort so ein richtig geiles Regionalliga-Nordost-Spiel an. Das wird doch geil.
Gut, hauen wir die abschließende Hypothese raus. Die kommt ja dann von mir. Und ich sage, mindestens ein Großinvestor wird in den kommenden Monaten oder sagen wir in der kommenden Saison, jetzt sind wir in dieser, signifikante Anteile an einem Bundesliga-Verein erwerben. Das ist ja immer so das Thema gewesen, 50+1 hindert diese Großinvestoren, Venture Capitalists, große Private Loan Companies daran, wirklich zu investieren. Aber ich glaube, weil der Wert des Fußballs immer weiter steigt und weil auch einige dieser Unternehmen, die gerne investieren, so ein bisschen Druck haben in anderen Branchen, ne? Brauchst du den Private Loan Sektor anzuschauen, wie da momentan auch sehr viel Stress herrscht und die Companies gar nicht so gut dastehen, so KKR zum Beispiel oder auch Ares Management und Blue Owl, die ja bei Chelsea drin sind. Glaube ich, dass der Fußball immer attraktiver wird für reiche Investoren bzw. Geldgeber, die dann diese Gesellschaften losschicken und sagen, kauft mir bitte mal 40% oder es geht ja auch 60% an irgendeinem Bundesliga-Verein, weil...
Aber Frage, Konstantin, nach diesem Urteil des Kartellamts, was wir kürzlich hatten, glaubst du, das ist das Signal an einen Investor zu sagen... Da gehe ich rein.
Ich glaube eben, dass das Investor in der aktuellen Situation relativ egal ist. Die wollen am Ende einfach nur Rendite sehen. Es war ja bisher immer so, dass 50+1 der Stolperstein war, weil natürlich jemand, der sehr viel investiert, auch da Mitspracherecht haben möchte.
Aber ich frage mich, wieso du an der Stelle nicht einfach die Michael Kühne Stiftung benennst.
Gott hat ihn
ist ja schon mal aufgefallen. Ja. Ja, Ruhe in Frieden. Aber ist ja schon mal aufgefallen, dass, also, und ich muss, also, das ist so. Ne, ich weiß selber, dass ich dafür in die Hölle komme, aber dass nach seinem Ableben auf einmal die Transfers stattgefunden haben in Höhen, die dem HSV auf jeden Fall nicht in seiner Gegend, also glaubt ihr, also ich formuliere es mal anders, glaubt ihr, dass es im Testament von Michael Kühne wirklich vielleicht eine Klausel gibt, die sagt, und ich vermache dem HSV 500 Millionen, wenn wir dann nochmal die Champions League gewinnen? Ist das der Investor von dem...
Nikos versucht gerade die zweite Hypothese eines anderen hier zu hijacken. Ich will mal den Ball rüberspielen zu Kai. Kai, was sagst du zu meiner Hypothese?
Also könnte ich mir auch vorstellen, wobei du immer sagen musst, also Rendite für einen Investor im Fußballverein, du kriegst ja keine Dividende, du kriegst keine Verzinsung, ist theoretisch möglich, praktisch unrealistisch, weil Vereine eigentlich nahezu keine Gewinne machen. Insofern...
Du verkaufst den Verein halt
du
wieder.
Verkaufst oder den Verein halt wieder. Die Anteile also der Case geht immer nur über die Wertsteigerung der Anteile. Und da du hast da ja keinen riesen Markt für. Das heißt, du hast immer die Herausforderung, dass du dann auch einen finden musst, der es kauft. So. Könnte ich mir das, was du sagst, vorstellen? Ja. Also ich überlege gerade, wer so ein Target sein könnte. Das ist ja eigentlich die viel spannendere Diskussion. Und das muss halt ein Verein sein, der aktuell unterbewertet ist. Das heißt, entweder sportlich schlecht spielt oder wirklich signifikant ökonomische Fehler macht.
Und 60, da sind wahrscheinlich 60, eher die 1860.
Eigentlich sind es, ja. Also es sind natürlich nicht. Die Traditionsvereine in der zweiten Liga aus großen Städten, die sind prädestiniert dafür, muss man sagen. Weil die größte Chance haben, dass die das Investorengeld nehmen, das in Sport und Infrastruktur investieren, bestenfalls dann eine Liga nach oben gehen, dann hast du automatisch schon mehr TV-Geld, dann steigt der Wert der Anteile, sich sportlich etablieren, also das ist der klassische Case. Bei einem Erstligisten da ist der Uplift oder die Chance auf Uplift nicht so hoch, also es sind eher tatsächlich Hertha, Kaiserslautern ist die Stadt nicht groß genug. Also
was
das
ist mit Köln?
Köln.
Als Erstligist.
Ja, Köln.
Ich meine, die haben Potenzial, was noch nicht abgerufen wurde. Die sind immer finanziell natürlich ein bisschen gehandicapt. Man sieht es immer wieder. Jetzt Kaminski zum Beispiel, die geben also immer ihre besten Spiele ab. Almalla ist eine Ausnahme.
Haben die nicht so eine EV-Struktur, die das alles, da wird es eh besser, die das irgendwie alles verhindert?
Ich weiß nicht, ehrlich gesagt gar nicht. Sind die noch eingetragener Verein? Wahrscheinlich schon. Ne?
Möglichst alles.
Muss man zum Beispiel sagen, ist exzellent vermarktet. Also auf der Sponsorenbase, hat immer ein volles Stadion. Also ja, die können sich über Transfererlöse, können die Wertsteigerung schaffen und über mehr Mediengeld. Klar, das geht.
Also ich meine, ehrlicherweise, wenn du jetzt, und das sage ich jetzt nicht, weil da hinter mir eine Hertha-Fahne hängt, aber wenn du jetzt als Investor dich mal umschaust, wo hast du einen geilen Standort, wo hast du auch Anteile, die auf dem Markt sind, also da brauchst du auch niemanden überzeugen, die kannst du einfach kaufen. Und jetzt kommt das große Pfund noch. Wo hast du ein Skalierungspotenzial mit einem nicht vorhandenen Stadion, was du ja auch noch bauen kannst und dann vermarkten kannst? Also dann brauchst du schon kein Raketenwissenschaftler sein, um bei Hertha zu landen.
Ja. Und wo gibt es überhaupt gar keine Altlasten und Probleme in dieser Konstellation?
Genau, wo ist man völlig unberührt, was so Investoren angeht?
Investoren offen, ne?
Ja. Ich habe auch KKR gerade angesprochen, die haben ja auch mal so. Aber ACAP, ich glaube, mit denen, die ja aktuell die Anteile halten, weil ja 777 de facto bankrupt ist und Chapter 11 Bankruptcy angemeldet hat.
Das ist so eine Versicherung, ne?
Also genau, das ist der Versicherer gewesen. A-CAP. Das ist der Versicherer, der.
ACAP oder was?
Ja.
Was ist denn heute mit Nico los? Ich bin mir nicht ganz so sicher.
Nico ist dann im Pöbelmodus.
Ja, ansonsten immer so ruhig, weißt du, da hört man eine halbe Stunde gar nicht. Pretty. Aber in jedem Fall, ich glaube sogar mit ACAP könnte man gut verhandeln, weil die wollen das gerne so schnell wie möglich loswerden, aus ihren Büchern
das
raus haben.
Ja,
also mit denen könnte man, genau, mit denen könnte man aber sogar vielleicht einen guten Preis verhandeln. Vielleicht sogar ein bisschen unter Wert, weil die einfach so schnell wie möglich das abstoßen möchten. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil.
Also es gibt ja einen spannenden, Interessenten, sorry, wenn ich unterbreche, Konstantin, und zwar den Phil Murphy. Der war ja mal Botschafter in Berlin, der Vereinigten Staaten. Und ist in dieser Zeit natürlich Herr Tana geworden und hat seines Zeichens ja mit seiner Frau zusammen Gotham FC gegründet. Also ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist dieser Frauenfußballverein in den USA. Und hat also eine Fußball, ich sag mal, Expertise, mindestens aber Liebe. Und der scheint wohl da auch schon mal nachgefragt zu haben, wie es dann eigentlich um diese Anteile aussieht. Also das wäre... Also, what could possibly go wrong, um gleich mal Englisch zu sprechen. So, ne?
Vielleicht eine Storyline dann für die nächsten Folgen von Schöner Neuer Fußball irgendwann. Mhm.
Neues aus dem West End, ne?
Gotham West End, Gotham BSC.
Ich habe noch eine, ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir hier Schluss machen, ne? Die Thesen und so, alles Ding, und wir müssen auch mal aufhören, das ist schon lange genug hier. Tommy, du hast vor kurzem einen Termin, eine Aufnahme von uns abgesagt, weil du auf den großen Podcast-Bühnen dieser Welt standest. Ist es hier so Grounding? Bist du glücklich, hier zu sein, weil es sich wieder ein bisschen erdet? Oder verlieren wir dich bald an
den Podcast von Tommy?
Ja, genau. Oder haben wir dich verliert? Also das ist öffentlich Therapie jetzt. Ne? Ich möchte, verlieren wir dich bald, weil du mit neuen Freunden jetzt was Besseres vorhast? Oder...
Nein, überhaupt nicht. Also man kann ja das eine tun, ohne das andere zu lassen. Das ist ja das große Motto meines Lebens, Story of my life. Es ist halt so, für die, die es nicht wissen, schaltet gerne mal ein, Vorwärts Westend, der beste, größte und relevanteste Hertha-Podcast auf der ganzen Welt. Da ist es so, dass wir natürlich hier eine Basis haben, die auch sehr gerne einfach mal in so ein kleines Theater läuft und sich das anhört. Und es ist schon geil, das muss ich zugeben, das fehlt mir in unserem Format, wenn man auch mal mit den Leuten in Kontakt kommt, die einen so hören. Ne? Also tatsächlich sitzen da dann 400, 450 Leute, die halt jede Woche reinhören und die das irgendwie auch geil finden, einen mal kennenzulernen, und dann macht man auch mal ein Selfie. Auch so, was wollen die mit einem Selfie mit mir? Ich weiß immer gar nicht, wie ich gucken soll. Und das ist irgendwie, macht das natürlich total Spaß. Insofern, ich glaube, viel wichtiger wäre, dass auch wir uns dieses Outlet, ja, und da müssten wir jetzt einmal identifizieren, wo ist denn eigentlich die Bühne, wo, also eigentlich müssten wir wahrscheinlich nach Frankfurt, alle Fußballfunktionäre müssen wir halt einmal zusammenkriegen, also weil wir werden ja, das wissen ja die wenigsten, eigentlich nur in den Chefetagen dieser Bundesliga- und Zweitbundesliga-Vereine gehört, ja, also jeder kennt uns dort, ja, und hört auch auf uns und setzt unsere Thesen und Vorschläge um. Also wo kriegen wir die alle zusammen? Und dann sind wir schnell bei Spobis und so, ne? Da müssten wir wahrscheinlich einfach mal auftreten. Liebe Grüße.
Ja, oder so ein Come-Together-Event rund um den Sportbild Award. Ich frage mich, also muss ich sagen, meine Einladung ist irgendwo im Spam hängen geblieben, glaube ich, dafür. Aber es wären in der Zukunft die Orte, wo wir es machen können, glaube ich. Aber es ist gut zu wissen, Tommy, dass du bei uns bleibst. Das mag ich, ehrlich.
Ich bleib bei euch, natürlich. Das ist auch meine Therapiestunde, wenn es denn mal stattfindet. Ich glaube, wir sollten in Zukunft einfach so auch für die Konserve aufnehmen, immer gleich so 4-5 Folgen, wenn wir mal zusammenkommen, um die dann sozusagen sukzessive rauszuhauen. Weil es ist sehr schwer.
Nö. Ich finde es sehr geil, dass wir es hinkriegen mit unseren vier Leben, die immer wilder werden, immer mehr zu tun. Konstantin, der weiß ja auch nicht, in welcher Zeitzone er gerade sitzt und mit wem er gerade auf WhatsApp parallel über irgendwelche Transfers schreibt, dass wir es trotzdem für euch da draußen hinkriegen. Und das ist das Wichtige, Leute. Ne? Ihr wisst gar nicht, was das für ein Akt ist, uns vier in einen Raum zu kriegen. Und ich habe irgendwann die eiserne Regel aufgestellt: Es gibt Schöner Neuer Fußball nur in dieser Konstellation. Wenn einer nicht kann, findet es nicht statt. Keine Gäste, niemand. Diese vier und niemand anderes. Und deswegen ist jede Folge, die ihr hört, absolutes Gold, das wir nur für euch produzieren. Und das ist schon der Fußball.
So, das war ein schönes Schlusswort, lieber Nico.
Bis in 2 Wochen oder 3 oder so. Mal gucken.